Ja, ich würde sagen, ich nutze die Zeit einmal dafür aus, um das Thema heute Abend vorzustellen, darüber zu sprechen. Falls ihr noch Fragen zu mir habt, kommt einfach auf mich zu. Ganz kurz bin ich ja schon vorgestellt worden. Ich wohne nicht weit entfernt von hier, arbeite unter anderem an der Bibelschule Brake. Das ist meine Hauptarbeit dort. Aber ich unterrichte auch da und dort noch an anderen Stellen. Aber das sollte hier einfach mal genügen. Also, ich bin ja schon bei eurem Anspiel ganz überrascht gewesen, was ihr aus einem Computerhandbuch alles für Fakten über den Glauben rausfindet. Ne? Also, das ist ja ganz phänomenal. Vielleicht ist das auch nur der Umschlag. Ich habe ja nicht gesehen, was drin steht. Also, Apologia, das ist ein griechisches Wort. Und das heißt zu Deutsch so viel wie die Verteidigungsrede vor Gericht. Also, das heißt, vor Gericht ist jemand angeklagt, du bist ein Mörder, zum Beispiel. Und normalerweise, wenn man meint, man ist keiner, auch manchmal, wenn man meint, man ist einer, dann holt man sich einen Rechtsanwalt und der soll nun beweisen, dass ich nichts getan habe. Und diese Rede, die er hält, indem er sich rechtfertigt gegenüber dem Angriff, dem ich ausgesetzt bin, das nannte man früher in Griechenland Apologia. Es gab auch ein Verb dazu, das nannte sich dann Apologestai und das war eben das, was derjenige getan hat, also sich zu verteidigen. Und das ist der Begriff, von dem unser Apologetikon. Also das heißt, ich verteidige mich oder meinen Glauben gegenüber anderen Menschen, die den angreifen. Und jetzt könnten wir zuerst einmal die Frage stellen, wofür brauchen wir denn das überhaupt? Denn es gibt ja durchaus auch fromme Christen, die sagen, das Einzige, was wir machen müssen, ist, erzähl dem anderen alle möglichen Bibelverse, sag dem, dass du gläubig bist, fordere ihn auf, dass er sich bekehren muss und dann ist alles geritzt. Und ja, da wäre jetzt die Frage an euch, ist das so? Wenn das so ist, dann würde ich sagen, baue ich das Thema heute Abend schnell um. Ich werde nichts mehr über Apologetik reden, sondern wir machen dann einfach eine Bibelarbeit, damit ihr noch mehr Bibelverse habt, die ihr den Leuten hinterher alle sagen könnt. Jetzt seid ihr also dran. Klappt das so oder klappt das nicht? Ja? Keine Meldungen, jetzt kann ich das nur interpretieren. Jetzt muss ich so Kaffeesatz lesen oder so etwas. Oder ich komme hier einfach mal zu dir zum Beispiel. Was meinst du? Klappt das so? Du kommst jetzt zu irgendjemandem, den du kennst, du liest ihm ein paar Bibelverse vor, sagst, bekehr dich. Vielleicht noch ein paar Leute hier zumal zu meiner Rechten. Wie sieht es zum Beispiel aus bei dir? Was meinst du? Ja, nicht. Also es sind schon ein paar skeptische Stimmen, das heißt, ich habe das Recht, heute Abend noch ein bisschen weiter zu sprechen, ist ja auch ganz gut. Dabei, also wir merken, das klappt eben nicht einfach so. Die Leute, denen wir was vom Glauben erzählen, die nehmen uns das nicht einfach ab. Die sagen nicht, oh super, auf dich habe ich immer gewartet. Toll, wie kann ich mich bekehren? Das ist halt in der Realität nicht so. Das war übrigens auch in der Realität bei Jesus nicht so und das war bei Paulus auch nicht so und bei Petrus nicht so, Johannes und Jakobus, bei all den Leuten nicht so. Das war auch in der gesamten Kirchengeschichte nicht so. Weil die Leute normalerweise nicht am dringendsten nach dem Glauben suchen. Heutzutage ist es sogar noch ein Stückchen extremer vielleicht als vor 100 Jahren, weil die Leute heute nicht einmal mehr die Autorität der Bibel akzeptieren. Also wenn du vor 100 Jahren jemandem gesagt hast, das steht aber in der Bibel, ja, da hat er sich schon gedacht, oh ja, das muss was Wichtiges sein, was in der Bibel steht, ja, das muss bestimmt stimmen. Versuch das mal heute. Da erzählst du irgendeinem, in der Bibel steht. Also meinetwegen, da hast du ein homosexuelles Pärchen an der Schule und so. Da sagst du, in der Bibel steht, aber Homosexualität ist falsch. Ja, was machen die? Dann sagen sie, oh gut, dass du mir das sagst. Ich trenne mich von meinem Freund. Passiert das so? Also im Normalfall sagen sie, hey du Hinterwäldler hier, was kommt, dir fällt dir überhaupt ein? Und willst du mich angreifen? Ich mach dich gleich fertig oder so. Höchstens so. Nicht? Oder solche Sachen kommen dann dabei heraus. Also das klappt im Normalfall nicht. Und wir müssen mal ehrlich eingestehen, wir machen das ja genauso wenig. Oder stell dir mal vor, da kommt ein Zeuge Jehovas an deine Haustür. Ist ja vielleicht schon mal passiert. Und dann sagt er dem, hier, Wachturm, wusstest du schon, dass Harmagedon bald bevorsteht? Weißt du, dass du unbedingt zu Gott als Jehova beten musst? Und die meisten von euch werden dann wahrscheinlich sofort so reagieren und sagen, gut, dass du gekommen bist. Endlich weiß ich, wo ich hingehen muss. Ich werde Zeuge Jehovas. Machst du das so? Nee. Nicht? Warum nicht? Keine Ahnung. Tja, also, dann müssen wir umso mehr heute darüber sprechen, wie Apologetik funktioniert. Denn ihr seht daran, so einfach geht das eben nicht. Wir können nicht zu irgendjemandem kommen und ihm sagen, das ist die Wahrheit, jetzt musst du daran glauben. Ich meine, wir können das schon. Nur derjenige stellt ja zu Recht die Frage, ja, warum muss ich dir denn glauben? Warum nicht dem Zeugen Jehovas, warum nicht dem Mormonen, warum nicht dem Muslim, warum nicht dem Buddhisten, warum nicht dem Dalai Lama? Die sagen doch alle, dass sie die Wahrheit haben. Wieso gerade dir? Ja, dann können wir sagen, ja gut, wir haben die Bibel. Und dann sagt der Dalai Lama, ja gut, ich habe hier die Reden Buddhas. Und dann sagt der Muslim, ich habe den Koran. Und der andere hat die Bhagavad Gita. Ja, und warum jetzt die Bibel? Ja, weil die Bibel wahr ist. Aber die Bhagavad Gita ist doch auch wahr. Und das Buch Mormon ist auch wahr, oder? Also ich will euch ja nicht durcheinander bringen. Nicht, dass ihr heute Abend sagt, ja, wohin soll ich jetzt gehen? Was hat der noch gesagt? Nein, gar nicht. Ich will euch nur herausfordern, es genügt heute bei vielen Menschen nicht, dass wir einfach nur sagen, ich bin Christ, werde auch Christ. Oder in der Bibel steht, das ist die Wahrheit, also glaubt das. Für die Leute, die ihr trefft, für die das einfach so akzeptieren, da würde ich sagen, Halleluja, freut euch für die Leute, führt sie zum Glauben, die kommen mit in die Gemeinde, alles super. Aber für die Leute, die das eben nicht tun, für die müssen wir uns ein bisschen stärker anstrengen. Das heißt, da müssen wir auch unser Gehirn gebrauchen, zu erklären, warum der Glaube vernünftig ist und warum sie eher Christen werden sollen, statt zu irgendeiner anderen Sekte oder Religion zu kommen. Und jetzt könnten ja manche sagen, ja, aber in der Bibel steht das doch nicht drin. Pech gehabt, in der Bibel steht sogar das Wort Apologia drin. Nämlich im 2. Petrusbrief. Da steht, seid bereit zur Apologia gegenüber jedermann, der Rechenschaft von euch fordert. Also zur Rechtfertigung des Glaubens. Also ein direkter Auftrag. Darüber hinaus haben das in der Bibel alle Personen getan. Paulus tut das, als er auf dem Areopag ist und dann argumentiert, ja, ihr glaubt doch an hier einen unbekannten Gott und wisst ihr, ich weiß, der unbekannte Gott ist das und das. Jesus tut das, wo er sich mit den Pharisäern auseinandersetzt. Petrus tut das hinterher bei der Pfingstpredigt, wo er argumentiert. Das heißt, Argumente einzusetzen, sinnvolle, verstandesmäßige Argumente, das ist Apologetik. Argumente, die natürlich ausgerichtet sein müssen auf meinen Gesprächspartner. Das heißt, wenn du zum Beispiel zu jemandem kommst, der ist totaler Computerfreak, und dann sagst du zu dem, wusstest du schon, dass Leibniz, der wichtige Philosoph, auch gläubig war? Dann schaut er dich an, Leibniz? Kenne ich nicht. Das sagt ihm gar nichts. Also das heißt, Argumente, die du nennst, die müssen plausibel sein für den Menschen, den du erreichen willst. Das ist was ganz Grundsätzliches für Apologetik. Und das ist natürlich auch in der Bibel so. Zum Beispiel ist das Matthäusevangelium ganz stark apologetisch. Weil im Matthäusevangelium alle paar Verse liest du, wie geschrieben steht im Alten Testament. Ja, warum steht das da drin? Nicht einfach, weil die gedacht haben, ach, machen wir ein paar Parallelstellen aus dem Alten Testament rein, sondern weil Matthäus hat das Matthäusevangelium geschrieben für Juden. Und für die Juden musste ganz sicher sein, das, was Jesus gesagt hat, stimmt überall mit dem Alten Testament. Und das ist eine rein verstandesmäßige Sache. Deshalb hat Matthäus so viel aus dem Alten Testament geschrieben. Damit verstandesmäßig die Juden überzeugt sind, Jesus stimmt mit dem Alten Testament überein. Und bei Lukas ist das ganz anders. Lukas hat zum Beispiel eher für die Griechischsprachigen geschrieben. Und deshalb findest du bei Lukas ganz wenig Bezüge zum Alten Testament. Dafür versucht er viel mehr zu argumentieren, das, was ich euch schreibe, ist zuverlässig und das ist historisch belegt. Deshalb in keinem anderen Evangelium findest du so viele römische Prokuratoren und Kaiser und Statthalter erwähnt, weil das ist für griechischsprachige Leute glaubwürdig. Aha, den kenne ich, den Pontius Pilatus, den kenne ich, und den Kyros, den kenne ich auch, und den kenne ich, und den kenne ich. Ah, dann muss da ja was dran sein. Also da merkt man, der schreibt für ein bestimmtes Publikum, um die zu überzeugen, und zwar auch verstandesmäßig. Nicht einfach nur zu sagen, hier, schau dir das an und glaub einfach mal. Also wir sehen, in der Bibel gibt es Apologetik. Wir merken aus unserer praktischen Erfahrung, Apologetik ist notwendig, weil die Leute nicht automatisch glauben. Und ich hoffe, dass das als Legitimation genügt, dass wir uns heute Abend mit Apologetik beschäftigen. Natürlich werde ich euch jetzt nicht in ein paar Minuten so die durchschlagenden Bombenargumente geben, wo du sagst, also jetzt kommt irgendjemand und greift den Glauben an, zack, ich schmetter dem das an den Kopf und der kann gar nicht mehr sagen, ja, ich ergebe mich und so. Nein, das wird nicht passieren. Ich versuche euch so ein bisschen erstmal zu motivieren, hoffentlich, dafür, dass ihr euch intensiver mit auseinandersetzt. Und an ein paar Punkten will ich euch ein paar Beispiele geben. Was ich aber auch tun will, ist euch so ein paar Prinzipien nahezubringen, worauf es in Apologetik überhaupt ankommt. Das kommt jetzt gleich noch. Oder vielleicht fange ich gleich damit an. Nein, ich fange nicht damit an, ich komme erst noch zu was anderem. Also, wenn ich jetzt einige vielleicht zu weit überzeugt habe, dann muss ich auch meine Apologetik wieder ein bisschen einschränken. Nämlich, Apologetik ist ja eine verstandesmäßige Auseinandersetzung mit dem Glauben. Jetzt wäre meine Frage an euch, was können wir denn mit Apologetik letztendlich erreichen? Was meint ihr? was? Okay, andere Vorschläge? Okay, falsche Vorstellung aus dem Weg räumen. Noch was? Also ich finde eure Antworten schon sehr gut. Also ich möchte einen Punkt ganz deutlich machen, und zwar im Negativen wie im Positiven. Negativ gesehen müssen wir nämlich feststellen, wir können den Glauben nicht beweisen. Also es gibt mich auch manche Christen, die treten auf mit Apologetik und die haben dann ein dickes Buch darüber gelesen. Die sagen sie zu ihrem Nachbarn, jetzt kann ich dir beweisen, die Bibel ist wahr. Jetzt kann ich dir beweisen, es gibt Gott. Jetzt kann ich dir beweisen, Jesus ist der richtige Weg. Und das ist prinzipiell nicht möglich. Also alle, die begeistert von ihrem Verstand sind und begeistert von Apologetik sind, und ich gehöre ja mit dazu, müssen sich eingestehen, wir können mit Apologetik niemandem beweisen, dass der christliche Glaube richtig ist. Das ist erstmal ein Schock vielleicht, nicht? Jetzt könntest du sagen, ja, dann stimmt das wahrscheinlich alles gar nicht mit dem Glauben, wenn man das nicht beweisen kann. Ja, ich könnte dir mal eine ganz einfache Frage stellen hier, um dann das ein bisschen deutlich zu machen. Nehme ich wieder, ihr seid ja alle in der ersten Reihe, deshalb seid ihr meine Opfer hier dabei, nicht? Also nehmen wir mal an, du bist befreundet. Ich weiß ja nicht, ob du befreundet bist, also mit einem jungen Mann oder so. Nehmen wir das mal an. Und der sagt jetzt, ich liebe dich und so. Ich weiß nicht, ist hier jemand befreundet? Von euch, dann nehme ich gerade denjenigen. Du? Wer? Du bist befreundet. Ja, mein Mikrofon reicht nicht genau, du musst lauter nachher sprechen. Also, jetzt nehmen wir an, also du bist ja befreundet, nicht? Ihr beide, das ist ja super. Also, und jetzt frage ich dich einmal, beweise mir, dass, dein Name ist, dass Abraham dich liebt. Beweis mir das. Ja, du Glauben, der kann ich doch belügen. Ja, woher weißt du das? Ja, Glauben, das ist doch ein bisschen billig. Ich sage dir einfach mal, das ist ja, beweis mir das. Ja, Taten, der kann dir doch was vorspielen. Der will bloß an dein Erbe, der will dich irgendwann heiraten und dann will er dein reiches Erbe haben. Ja, nicht? Ah. Ja. Also ich will ja keine Krise in eure Freundschaft reinbringen oder so. Nicht? Also nicht, dass ihr nachher dann aufeinander losgeht oder so, dass das Ende ist. Also das wäre ja nicht in meinem Interesse. Was ich nur deutlich machen will, es gibt manche Sachen, von denen wir irgendwie überzeugt sind. Wir sind überzeugt, der liebt mich. Ich meine das ganz sicher zu wissen. Aber wenn es darum geht zum Beweisen, dann merken wir, das können wir gar nicht beweisen. Warum? Weil es eben keine Methode gibt, die irgendwo aus der Naturwissenschaft stammt, mit der wir es untersuchen können. Denn nennen wir mal eine Methode der Physik. Kann man physikalisch beweisen, dass ihr euch liebt? Ja, ich kann euch wiegen, ich kann eure Dichte messen, ich kann eure Beschleunigung messen oder so etwas, aber ich kann dadurch nicht rausbekommen, ob ihr euch liebt. Jetzt kann ich sagen, kann ich das vielleicht mathematisch? Also ich nehme den Kopfumfang geteilt durch den Durchmesser der Zähne mal die Länge der Beine und kommt dann raus, ihr liebt euch? Nein. Die Mathematik hat keine Methode dafür. Die Astronomie hat keine Methode dafür. Die Geometrie hat keine Methode dafür. Die Geografie hat keine Methode dafür. Wir merken, wenn wir Dinge beweisen wollen, dann müssen wir eine sachgemäße Methode haben, die überhaupt in der Lage ist, etwas zu beweisen. Und jetzt komme ich wieder zurück zum Glauben. Beim Glauben wäre dann meine Frage, welche Methode der Wissenschaft kann denn benutzt werden, um die Wahrheit von Glauben zu beweisen? Gibt es irgendeine wissenschaftliche Methode, wo ich die Wahrheit von religiösen Aussagen beweisen kann? Hat jemand einen Vorschlag? Bitte? Ja, das wäre dann im Bereich der Elektrik, da kann ich beweisen, dass der Strom fließt. Aber die Elektrik kann nicht beweisen, dass der Glaube wahr ist oder falsch ist. Oder, ich meine, ich kann ja nicht meine Bibel hier hinlegen, da mache ich dann ein Widerstandsmessgerät dran und dann merke ich, oh, der Zeiger schlägt aus, summ, nicht? Und so, und bei der Koran schlägt er weniger aus und dann weiß ich, Bibel ist wahr. Das wäre einfach, da bräuchten wir nicht mehr viel Evangelisation. In jeder Evangelisation, nicht? Ein großes Tafelbild, Beamer an die Wand, siehst du, hier, Ausschlag, wahr, bekehre dich. Ja, das gibt es eben nicht und das müssen wir erstmal realisieren. Die Wissenschaften, die wir haben, sind gut, also nicht, dass einer anfängt, auf die Wissenschaft zu schimpfen. Auch der Verstand des Menschen ist gut, aber wir müssen immer auch die Grenzen des Wissens akzeptieren. Und die Grenzen sind, dass jede Wissenschaft nur in ihrem kleinen Bereich Aussagen machen kann. Also das heißt, ein Physiker kann zum Beispiel fast keine Aussagen machen über die Biologie. Und ein Biologe kann keine Aussagen machen über die Germanistik. Also zumindest nicht mit seinen Methoden. Weil wenn ein Biologe mit biologischen Methoden ein Gedicht interpretieren will, das wird kompliziert, nicht? Was weiß ich, dann sucht er da irgendeine Formel drin und so, die nicht drin steht. Und da merken wir, jede Wissenschaft kann sich nur auf einen engen Bereich beziehen. Und hier ist es so, wir haben keine wissenschaftliche Methode, mit der Gott untersuchen kann. Jetzt könnten wir sagen, ja, dann müssen wir generell schweigen über Gott. Nein, so auch nicht. Sondern wir können nur das über Gott sagen, was Gott über sich selbst mitgeteilt hat. Das liegt im System drin. Weil Gott stellt sich uns nicht zur Verfügung. Der sagt nicht, hier bin ich und jetzt kannst du mich irgendwo in Labor einsperren und kannst mich wiegen und messen und was weiß ich, ein bisschen was drüber schütten und dann sehen, ob es sich verfärbt und so, ne? So einen Lackmustest machen oder so. Das funktioniert eben bei Gott nicht, weil Gott sich prinzipiell nicht zur Verfügung stellt und so definieren alle Religionen das. Also das heißt, ich möchte euch jetzt auf der einen Seite nicht in die Depression stürzen, zu sagen, wir wissen gar nichts. Ich will auf der anderen Seite euch aber auch nicht ermutigen, dass ihr mehr versprecht, als ihr hinterhalten könnt. Wir können nicht Aussagen beweisen, aber was wir tun können, wir können die Wahrscheinlichkeit von Aussagen erhöhen. Wir können sagen, es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass meinetwegen Gott die Welt geschaffen hat. Oder dass die Bibel wahr ist. Oder dass der christliche Glaube wahrer ist als der Islam. Das ist das ja. Und wir müssen in einem Gespräch, also uns selbst erstmal und dann möglicherweise dem Gesprächspartner genau das klar machen. Und ihm gleichzeitig klar machen, dass das nicht nur für den Glauben gilt und sagt, also wenn das so unsicher ist, will ich ja nichts mit mir zu tun haben, sondern dass wir ihm deutlich machen, das gilt für alle Bereiche unseres Wissens. Denn selbst im Bereich der Physik oder der Mathematik, das klingt ja alles ganz exakt, das ist nicht so exakt. Also wenn ich jetzt mehr Zeit hätte, ich würde euch einführen in die Wissenschaftstheorie. Das ist eben das sind die Begründungen, die Grundlagen, wie Wissenschaft funktioniert. Und die Wissenschaftstheorie heute sagt uns, dass sicheres Wissen nicht möglich ist. Sir Karl Popper, der Entwickler des kritischen Rationalismus, der hat das einmal so formuliert, er hat gesagt, Wissenschaft kann nie etwas verifizieren, sondern nur falsifizieren. Vereinfacht gesagt auf Deutsch, Wissenschaft kann nie beweisen, dass etwas wahr ist, sondern immer nur beweisen, dass etwas falsch ist. Da sagt ihr vielleicht, das ist ja ganz genial, ist ja auch genial. Und zwar das bedeutet, dass man heute in der Wissenschaft, und zwar egal in welcher Wissenschaft, man stellt eine These auf und solange die These nicht widerlegt ist, geht man davon aus, sie ist wahr. Aber positiv beweisen geht gar nicht, sagt er. Und er hat dafür einen Nobelpreis bekommen und das gilt bis heute. Und natürlich ist das Ganze ein bisschen komplizierter, nicht? Also ganz so einfach war es mit dem Nobelpreis nicht, aber das war eine wichtige Sache dabei. Und das müssen wir verstehen, das müssen andere verstehen. Also das heißt, nicht zu hohen Anspruch und auch nicht zu niedrigen Anspruch. Also nach dem Motto, wer denkt, muss glauben, das stimmt nicht. Es gibt Leute, die können denken und die glauben trotzdem nicht. Aber das, was wir tun können, und hier vorne hat das schon jemand gesagt, wir können Denkhemmnisse ausräumen. Wenn dann jemand sagt, ich kann mir das nicht vorstellen, das, was da in der Bibel steht, das passt doch gar nicht zueinander. Das ist doch total unlogisch und die Archäologie hat doch bewiesen, meinetwegen, dass David gar nicht gelebt hat. Da können wir argumentieren, da können wir sagen, nein, die Archäologie hat nicht bewiesen, dass David nicht gelebt hat, denn der Grund, den du mir nennst, den kann ich dann so und so widerlegen. Das tue ich gleich an ein paar Beispielen noch. Aber das ist unsere generelle Vorgehensweise. Das heißt, wir können Denkhemmnisse ausräumen, aber am Ende bleibt immer noch die Entscheidung des Menschen zu sagen, ja, ich will das oder ich will das nicht. Apologetik kann nur helfen, dass Leute, die sagen, ich kann das nicht glauben, weil da ein Denkproblem ist, diese Denkprobleme, die können wir ausräumen. Und wir können die Wahrscheinlichkeit unserer Aussagen erhöhen, sodass man hinterher sagen muss, naja, vielleicht zu 80% sicher ist das. Aber dann ist immer noch eine gewisse Unsicherheit, so wie bei der Liebe. Da kannst du sagen, ja, ich bin mir ziemlich sicher, weil er sagt mir immer, ich liebe mich, er liebt mich und also nicht ich, also er liebt dich und so. Also er sagt, er liebt dich und er ist ganz nett zu dir und so und er schreibt dir Liebesbriefe und macht dir Geschenke und so. Das ist also sehr wahrscheinlich, liebt er mich wirklich. Aber 100%ige Sicherheit gibt es nicht. Aber die kann man eben auch nicht gewinnen, weil du kannst nicht ins Gehirn des anderen reinschauen. Ich meine, man kann reinschauen, aber es hilft nicht viel, dann ist er tot hinterher. Nicht? Und dann kannst du noch sagen, ja, er hat mich geliebt, aber das ist dann zu spät halt. Nicht? Also von daher, und da müssen wir sehen, das ist genau die Aufgabe der Apologetik auch. Also Apologetik, die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Also ich hoffe, jetzt ist ungefähr klar, was Apologetik machen kann. Sie kann den Glauben plausibel erklären mit logischen Argumenten, dass Leute das verstehen. Und sie kann auch die Wahrscheinlichkeit der biblischen Aussagen erhöhen. Und sie kann Denkbarrieren abbauen, wo Leute sagen, nein, das ist mir ja vollkommen absurd, das stimmt ja gar nicht. Das können wir machen. Aber dafür müssen wir uns anstrengen. Aber diese Anstrengung lohnt sich, denn ihr werdet feststellen, dass in solchen Gesprächen mit Menschen um euch herum, da gibt es ungefähr 10 Fragen. Ungefähr 10 Fragen, die tauchen immer wieder auf. Und deshalb setzt euch jetzt gründlich mal mit solchen 10 Fragen auseinander, die werdet ihr für den Rest eures Lebens gebrauchen können. Also es sind immer wieder dieselben Fragen. Meinetwegen, welche Religion ist wahr? ist die Bibel wahr oder voller Widersprüche, Schöpfung und Evolution, das Leid in der Welt. Also es gibt so ungefähr 10 Fragen dabei. Und wenn ihr die einmal durchdacht habt, gründlich, dann könnt ihr bei den allermeisten dieser Gespräche könnt ihr eine Antwort formulieren dafür. Also das ist die Aufgabe der Apologetik. Und ich muss auch noch sagen, wenn ihr mit jemandem zu tun habt, der nicht gläubig ist und der sagt, ich glaube das nicht, dann müsst ihr immer noch unterscheiden, nicht jedes Gespräch mit einem Nicht-Christen ist ein apologetisches. Manchmal brauchen Leute, die nicht an Gott glauben, einfach Seelsorge. Und da muss man genau drauf achten. Also ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Frau, das war auf dem Bahnhof in Wuppertal. Und da habe ich die Frau angesprochen, habe gesagt, ja, wie ist das mit Gott, ob sie an Gott glaubt? Und sagt, nein, ich glaube gar nicht an Gott, es gibt keinen Gott und so. Und dann habe ich eben sie zurückgefragt, wieso das nun so ist und so. Und plötzlich kam heraus, vor kurzem ist ihr Mann gestorben. Da sagt sie, ja, Gott hat das zugelassen und wenn er das zugelassen hat, dann kann es ihn doch nicht geben und so. Bei dieser Frau, da hätte es gar nichts gebracht, wenn ich ihr irgendwelche intellektuellen Argumente nenne, die für die Existenz Gottes spreche. Denn das war gar nicht ihr Problem. Ihr Problem war, dass sie ihren Mann verloren hat. Und was habe ich dann mit der Frau gemacht? Ich habe mir das angehört und ich habe gesagt, Gott ist auch hier da und Gott will ihnen helfen und Gott will sie trösten und dann haben wir am Ende zusammen gebetet. Ja, und das war viel besser, als hätte ich ihr irgendwelche intellektuellen Argumente gelernt. Manche Leute haben seelsorgerliche Probleme und dann helfen diese Argumente nichts, sondern da müssen wir darauf eingehen, auf diese Probleme, die die Leute da haben. Manche Leute, die schieben auch apologetische Fragen bloß vor, das merkt er sehr schnell. Also da rede ich mit irgendjemandem und frage den, also hier, glaubst du an Gott? Er sagt, nee, ich glaube nicht an Gott, stimmt ja alles nicht. Dann nenne ich ihm ein paar Argumente für Gott und dann sagt er, ja, aber die anderen Religionen. Dann nenne ich ihm ein paar Argumente für die anderen Religionen oder für den christlichen Glauben. Dann sagt er, ja, aber das Leiden in der Welt. Und die Leute, die irgendwo im Urwald leben und was weiß ich und der George Bush und was weiß ich noch alles, nicht? Und dann merkst du sehr schnell, der ist nicht wirklich an den Fragen interessiert, der versucht nur auszuweichen. Nicht? Immer irgendwie noch ein anderes Thema und das Thema und das Thema, damit ich nicht getroffen werde für die Entscheidung, wie stehe ich denn zum Glauben, wie stehe ich denn zum Gott? Und dann muss man eine kurze Antwort formulieren und dann auf diesen Punkt kommen, naja, also manchmal mache ich das so hypothetisch, wenn ich merke, die Leute haben da Probleme, dann sage ich ihnen, ja, wenn ich dir jetzt mal alle Fragen beantwortet hätte, die du so hast, würdest du dann ein Christ werden? Und wenn er dann sagt, nee, also sowieso kommt das gar nicht für mich in Frage, ja, dann kann ich ihm sagen, ja, dann hast du dich ja schon entschieden. Dann sind also all die Fragen, die du stellst, sind ja gar keine wirklich wichtigen Fragen, sondern das sind ja nur so welche, um diesen Anspruch auszuräumen und dann ist klar. Jemanden zu zwingen durch Apologetik können wir sowieso nicht. Aber herumzuspielen, endlos, das bringt auch nichts. Das bringt dem anderen nichts und bringt mir nichts. Also das müssen wir dabei auch beachten. Es gibt also Gespräche apologetische, das heißt da, wo Leute wirkliche Verstandesprobleme haben. Dann gibt es seelsorgerliche Gespräche. Es gibt auch die ganz einfachen evangelistischen. Also meinetwegen, du bezeugst einfach nur, ich bin gläubig aus dem und dem Grund, ich habe das und das erlebt, die gibt es auch. Und manche Leute reagieren darauf und andere reagieren nicht darauf. Wir müssen also immer sehen, wenn wir jemanden begegnet, braucht er ein apologetisches Gespräch, braucht er ein evangelistisches, braucht er ein seelsorgerliches oder braucht er vielleicht einfach nur ein Smalltalk. Also ich meine, auch mit Klassenkameraden, die müsst ihr nicht immer nur nerven, jeden Tag überlegen, also heute geht es dir schlecht mit deinen Eltern, seelsorgerliches Gespräch. Ach, heute war Evolution und Schöpfung dran, apologetisches Gespräch. Komme aus einer Evangelisation mit Wilhelm Pahls, evangelistisches Gespräch. Nein, ist manchmal auch einfach Smalltalk. Da rede ich, was ich gemacht habe, was er gemacht hat, wie ich Urlaub gebracht habe, wie er Urlaub gemacht hat oder sonst irgendwas. Ne? Also, wie gesagt, apologetische Gespräche sind gut, aber nicht immer. Ich muss erkennen, ob das dran ist. Nun, bei dem Aufbau der Gespräche ist es so, dass ein Großteil der Diskussion, apologetischen Diskussionen, die sind schon am Ende, bevor sie eigentlich angefangen haben. Das liegt nämlich daran, weil viele Christen so ein apologetisches Gespräch vollkommen falsch aufbauen. Also, da gibt es manchmal Christen, die auch zu mir kommen, die denken, ich gebe ihnen jetzt so ein Arsenal für ihre Maschinenpistole, eine ganze Ladung und jetzt brauchen sie nur noch abfeuern. Und dann der andere bricht zusammen und sagt, ich werde Christ. Aber das funktioniert nicht. Manche, die nennen auch ihre tollen Argumente, aber am falschen Zeitpunkt. Und wenn du die besten Argumente nennst zum falschen Zeitpunkt, dann hilft das alles nichts. Also, nehmen wir mal wieder euch als verliebtes Paar hier. Ne? Ich weiß nicht, es ist ein ganz spontanes Beispiel, das mir da einfällt. Hoffentlich ist es gut, wenn nicht, dann vergesst es wieder. Aber nehmen wir mal an, du bist jetzt gerade ganz eifrig beim Lernen, weil du Abitur machst und so und richtig stark beim Lernen dafür, nicht? Und dann kommt er jetzt zu dir und sagt, komm, lass uns doch mal bei dem schönen Mondschein einen Spaziergang machen und ich liebe dich so. Wahrscheinlich ist das einfach nicht der richtige Augenblick. Wahrscheinlich müsste er eher, ich meine, vielleicht passt es dir dann auch gut und sagst, ich gehe lieber weg, ne, ich will nicht lernen und so. Aber nehmen wir an, du willst unbedingt lernen. Dann stört so etwas einfach. Und es gibt manchmal einfach falsche Augenblicke. Also nehmen wir mal an, vielleicht noch ein anderes Beispiel, vielleicht passen da jetzt dabei. Du hast Nachbarn und dieser Nachbar ist Maurer. Und der hat jetzt den ganzen Tag gemauert, 8 Stunden lang, ja? Und nachher lädst du ihn ein für ein apologetisches Gespräch. Du machst da extra dein Sofa bereit, du gibst ihm noch ein bisschen Knabberzeug, du machst eine schöne Musik an, so Musik zum Träumen, nicht? Und so etwas vielleicht. Und dann erzählst du ihm vom Glauben. Und du freust dich daran, der hört 2 Stunden zu, ohne einen Pieps zu sagen. Ihr ahnt wahrscheinlich, was nämlich passiert war. Nach 8 Stunden schwerer körperlicher Arbeit ist er einfach nicht in der Lage, sich da abends noch groß zu konzentrieren. Also das heißt, viele apologetische Gespräche scheitern, weil wir auf den Rahmenbedingungen gar nicht achten. Weil wir uns auf den anderen zu wenig einstellen, uns zu wenig Gedanken machen, wo, wann treffe ich wen. Solche Sachen. Oder ihr werdet zum Beispiel auch merken, große Probleme sind einfach die meisten Leute, mit denen wir reden, die sind halt so anders wie ich. Und die verstehen auch gar nicht, wie ich rede oder wie du redest. Das fängt schon dabei an, wenn zum Beispiel eine Frau einem Mann etwas erklären will, da gibt es manchmal riesige Probleme. Weil Frauen sind anders und Männer auch, ne, dabei. Und ihr merkt das vielleicht einmal, wenn ihr miteinander redet, das geht manchmal ziemlich aneinander vorbei. Es gibt ja ganze Bücher für Ehepaare, wo Ehepaare lernen sollen. Ich meine, ein Buch, das hieß dann irgendwie ein Wörterbuch für die Ehe. Das hieß dann einmal Deutsch und dann hieß das, glaube ich, Frau. Ne? Und so. Ja, also das war ein bisschen lustig gemacht. Da hieß das als eine, also was heißt das deutsche Wort und was versteht eine Frau darunter? Ne? Also zum Beispiel, wenn eine Frau vor einem Schaufenster stehen bleibt und sagt, wie schön ist das? Dann meint sie damit eigentlich, kaufst du mir das? Also vielleicht, ne? Je nachdem. Oder wenn eine Frau dir sagt, ich habe jetzt gerade Probleme gehabt mit dem, was man in der Schule, dann will sie nicht, dass du als Mann ihre Probleme löst, sondern dann will, dass du sagst, ach du Arme, ja, wie schlimm geht es dir, also ich verstehe dich, ja, und so. Und da gibt es tatsächlich in der Ehe immer wieder viele Probleme. Und das ist nicht nur in der Ehe so, sondern das ist manchmal auch im apologetischen Gespräch so. Dass ein Mann will einer Frau das erklären und die reden vollkommen aneinander vorbei. Und umgekehrt natürlich auch. Genauso geht es auch mit dem Alter. Also da ist jemand meinetwegen mit 50. Stell dir mal vor, da kommt jetzt jemand mit 50 auf dich zu und er sagt dir, also du bist jetzt ungläubig, nicht? Sagt dir, ich weiß genau, wie das mit dem Glauben geht und jetzt sage ich dir mal, was du da tun musst. Wie ist dann so deine innerliche Stimmung, dein Gefühl?
Wenn du schon so alt bist, dann ist der Glaube auch sehr alt.
Genau, da ist die meisten jungen Leute, die trauen den Alten nicht so richtig. Also erstmal haben sie den Eindruck, ja, als du jung warst, da war das vielleicht aktuell, du hast ja keine Ahnung, wie das heute läuft. Du bist ja gar nicht up to date, du schmeißelst ja deine Briefe noch in Stein, ne? Hast du überhaupt eine Ahnung, was SMS ist oder so? Ich soll dir glauben, also nicht ganz so radikal, aber das ist vielfach so unterschwellig, die Stimmung, die da bei jungen Leuten ist. Also erstmal skeptisch, keine Ahnung, du bist ja nicht modern und so, ne? Altmodisch. Umgekehrt, jetzt könnte ich irgendeinen Senior hier fragen, ne? Also meinetwegen nehmen wir mal an, du bist 50 und dann kommt da jemand mit 16 auf dich zu und sagt dir, ich sag dir mal, wo der Hammer hängt, ich sag dir, wie das mit dem Glauben aussieht. Ich meine, kannst du dich hineinversetzen? Was meinst du, was empfindet die Person dann wohl?
Das will auch gar nichts zu sagen.
Warum nicht?
Ja
genau, also wenn du erstmal in mein Alter kommst, dann hast du deine Flausen auch vergessen dabei. Ich bin ja lebenserfahren, du hast ja noch gar keine Ahnung hier, also wie das Leben so läuft. Und das ist auch im Kopf der Leute und zwar egal, ob ihr das wollt oder nicht, das ist einfach so. Und das heißt, ich muss mich ein Stück darauf einstellen. Ich muss mich als Junger darauf einstellen, wenn ich mit dem Älteren rede, dass, dann weiß ich, der hat gewisse Vorurteile und dann muss ich versuchen, die ein bisschen da unter den Tisch zu bekommen oder so zu reden, dass der mich auch für also annimmt, dass der mich akzeptiert, vielleicht auch Argumente zu nennen, die für den plausibel sind und nicht die, die für mich plausibel sind. Nicht? Meinetwegen dann nenne ich irgendeinen Popstar, der auch mal ein christliches Lied gesungen hat und sagt, der hat doch auch an Jesus geglaubt. Dann sagt der Ältere, 50-Jährige, hä, wer ist das? Habe ich noch nie gehört dabei. Nicht? Also das heißt, da muss man sich drauf einstellen, auch altersmäßig. Und sprachmäßig und so weiter. Wenn du aus irgendeiner Jugendsubkultur kommst, dann verstehen dich die Leute eben auch nicht so unbedingt. Also gerade letztens, da war ich auf einer Internetseite, habe ich gedacht, das ist ja Chinesisch. Ich suchte nämlich einen Treiber für so eine Soundkarte und dann war ich da auf einer so einem Forum, wo dann so Computerfreaks sich austauschen und das war alles gar kein Deutsch. Da waren Abkürzungen XYS ist super, weil P so und so und was, nicht? Und kein Mensch versteht das. Es sei denn, du gehörst zu dieser Subkultur von Computerfreaks, die nichts anderes tun, als sich diese verschiedenen Soundkarten anzuschauen. Ne? Aber, und da müssen wir sehen, wir müssen uns ein Stück weit auf diese Leute einlassen, wir müssen sie verstehen und umgekehrt müssen wir realisieren, dass wir nämlich auch aus solch einer Subkultur kommen. Viele Leute, die verstehen uns gar nicht. Wir müssen erst mal lernen, ganz normal zu sprechen, dass ein normaler Mensch das versteht. Also meinetwegen, dann sagst du einer, ja, Johannes 3,16 sagt, und der weiß jetzt gar nicht, was das ist. Ist das ein neues Computerbetriebssystem? Oder so, 3,16, 3.16 und so, nicht? Aha, was ist das? Das habe ich noch nie gehört, nicht? Läuft das auf Linux oder so? Und das versteht doch kein Mensch. Oder du sagst, das Blut des Lammes wäscht dich rein von aller Schuld. Dann schaut er dich nur an. Hä? Hast du noch nie was vom Tierschutzverein gehört? Oder so, ne? Das arme Lamm, warum willst du das dem die Kehle durchschneiden? Und so. Ja, wie soll das ein normaler Mensch verstehen? Wie soll der wissen, dass Jesus das Lamm ist und dass das Blut schon vor 2000 Jahren vergossen ist? Und das versteht ja kein Mensch. Und wir müssen einfach lernen, erstmal ganz normal zu reden, so dass jeder normale Mensch das verstehen kann. Und da ist ein ganz großes Hemmnis. Du kannst die super Argumente haben, wenn du diese super Argumente nicht vorbringen kannst, dann bringen sie dir gar nichts. Dann redest du an den Leuten vorbei. Dann hast du ein ganzes Pulver verschossen und die Leute wissen immer noch nicht, was du willst und sind auch noch nicht überzeugt davon. Also das heißt, es ist eine ganze Menge Sache im Vorfeld schon, die ich euch jetzt leider nicht alle erklären kann dabei, aber wenigstens so ein paar Mal darauf aufmerksam machen, achtet auf solche Sachen. Nun, jetzt komme ich mal zum Aufbau solch eines apologetischen Gesprächs, auch nur in Kurzformat. Und danach wollen wir mal ein paar konkrete Fragen besprechen, was kann man denn argumentativ machen. Aber denkt daran, die meisten apologetischen Gespräche scheitern, bevor sie angefangen haben, weil sie schlecht aufgebaut sind. Nehmen wir einmal an, da kommt jetzt einer und du fragst ihn, glaubst du an Gott? Nee, ich glaube nicht an Gott, ich bin Atheist. Wie ist mir zum Beispiel begegnet? Ich war gerade vor 2 Wochen in Leipzig, dort auf der Buchmesse, habe dort einen Vortrag gehalten und da waren einige Leute, die haben gesagt, sie sind Atheisten. Ja, was mache ich denn jetzt? Dann kann ich sagen, okay, ich habe ein Buch gelesen. Da sind die 15 Argumente für die Existenz Gottes. Bum, 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 da habe ich sie alle aufgezählt. Ist das sinnvoll? Total falsch. Ich kann dir garantieren, du wirst mit deiner Argumentation scheitern, egal wie gut deine Argumente sind. Das Erste, was man tun muss bei einem apologetischen Gespräch ist, du musst erst einmal herausfinden, warum der andere sagt, dass er nicht an Gott glaubt. Ich habe euch ja gesagt, die Frau, die ich dann in Wuppertal getroffen habe, die sagt, ich glaube nicht an Gott, weil ihr Mann gestorben ist. Da muss ich doch total anders drauf reagieren, als wenn einer sagt, ich bin überzeugter Kommunist und deshalb glaube ich nicht, dass es Gott gibt. Oder ich bin überzeugter Evolutionist, wie der Richard Dawkins mit seinem Buch Gotteswahn. Da muss ich total anders reagieren. Das heißt, ich muss erstmal nachfragen. Sonst gibst du nämlich eine Antwort auf Fragen, die der andere gar nicht hat und redest an ihm vorbei. Also das heißt, zuerst einmal musst du nachfragen. Also ganz wichtig für apologetische Gespräche ist nicht nur das Wissen im Kopf, sondern es die Geduld zu haben, zu fragen und sich mit dem anderen dann auseinanderzusetzen. Und dann kann ich mich ganz konkret Antwort geben auf das, was der andere sagt. Aber auch halt noch nicht zu schnell. Jetzt sagt der andere, also ich bin ja Kommunist, ne? Nehmen wir mal das Beispiel. Deshalb glaube ich nicht daran, dass es Gott gibt. Jetzt bleib nicht dabei stehen. Jetzt musst du mich genauer nachfragen. Ja, wieso denn als Kommunist? Was für Gründe hast du denn ganz genau? Denn ich muss es ja genauer verstehen, nicht nur so pauschal antworten. Und jetzt ist die nächste Stufe, die du erreichen musst. Jetzt musst du die Position des anderen in Frage stellen und die Schwächen der Position des anderen aufzeigen. Ja, warum? Denn der meint doch, er ist vollkommen sicher. Der meint doch, er braucht deine Antwort gar nicht. Also das ist ungefähr so, wenn du im Eskimo einen Kühlschrank verkaufen willst, dann musst du ihm erstmal zeigen, warum er den Kühlschrank braucht. Und das musst du, jetzt sagt er, ich brauche keinen, weil ich habe ja hier schon das Eisloch direkt neben meinem Igloo und jetzt musst du ihm zeigen, warum das Eisloch neben dem Igloo eben nicht genügt. Zum Glück ist das mit dem Glauben ja eine andere Sache, das ist eben nicht so überflüssig wie ein Kühlschrank in der Antarktis oder so. Also das heißt, ich muss dem anderen zeigen, wo sein Problem ist, denn in einem Gespräch mit einem Atheisten sitzt der erstmal auf dem hohen Ross und der meint, ist doch alles klar, da ist der blöde Gläubige und ich weiß doch, gibt keinen Gott, soll der auch erstmal was beweisen. Dann bist du schon in der Defensive, dann kannst du nur verlieren dabei. Du musst erstmal dem anderen zeigen, dass seine Position noch gar nicht so sicher ist. Und die ist ja gar nicht so sicher. Frag doch mal einen überzeugten Atheisten, warum es keinen Gott gibt. Und ich sage euch, was die häufigste Antwort dabei ist. Die häufigste Antwort geht ungefähr so. Das ist doch ganz klar, das weiß doch jeder und das habe ich doch schon mal gehört und gelesen auch und ja, und überhaupt, du kannst mir ja nicht beweisen, dass es Gott gibt. Das ist dann das Hauptargument. Aber das ist doch ein bisschen schwach, nicht? Also das heißt, weil der andere es mir nicht beweisen kann, bin ich überzeugt, es gibt es nicht. Das ist ja ein bisschen blöd. Also das heißt, ich muss dem anderen erstmal herauslocken und deutlich zeigen, er hat ja gar keine guten Argumente. Und wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, über die Frage vom Atheismus zu reden, dann kann ich euch garantieren, also ich habe bisher massenhaft Bücher gelesen von Atheisten, die gute Argumente geben wollen für den Atheismus. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, war eben der Bestseller von Richard Dawkins, der Gotteswahn. 600 Seiten, Argumente, warum es Gott nicht gibt, will er da vorlegen. Also ich habe bisher noch gar kein einziges wirklich stichhaltiges Argument gehört. Deshalb, ihr könnt Mut haben. Hört euch diese Argumente an, habt keine Angst dafür, nur glaubt auch nicht zu schnell, was die Leute sagen. Versucht zu überprüfen, ist das logisch, was die Leute sagen? Ist das stimmig oder nicht? Die meisten Argumente gegen Gott sind nämlich gar keine Argumente gegen Gott. Nur die Leute merken das nicht. Also ich bin immer erstaunt, wie unlogisch viele Menschen sind. Also und das soll gar nicht, also es ist tatsächlich so. Ich meine, wir können ja einen ganz kurzen Test dabei machen. Frage ich euch doch mal, redet ihr mit irgendjemandem, habt ihr bestimmt schon mal gehört, nennt mir doch mal ein Argument gegen Gott. Also irgendeins, was ihr mal gehört habt oder von dem ihr selbst überzeugt seid. Bitte? Man sieht ihn nicht, nicht? Ein typisches Argument dabei. Allerdings eines, würde ich sagen, würde noch ziemlich low level, also ziemlich einfach, weil das zu widerlegen, das kann eigentlich schon Fünftklässler, nicht? Ja, ich meine, was sagt denn das darüber aus? Ich sehe Gott nicht. Was sagt das über die Existenz Gottes aus? Das sagt über die Existenz Gottes gar nichts aus. Rein vollkommen gar nichts. Also ich meine, man kann den Leuten dann so ein kleines Beispiel geben, kann man sagen, ja, also hast du schon mal ein Atom gesehen? Also, ja, habe ich schon mal im Lexikon. Ja, Alter, das ist ja im Lexikon, das ist ja ein Bild, was du gesehen hast. Hast du schon mal einen realen Atom gesehen? Ja, und ich kann euch garantieren, natürlich hat kein Mensch ein Atom gesehen, weil unsere Augen eben nicht geeignet sind, um Atome zu sehen. Dafür sind die viel zu grob. Gibt's natürlich nicht. Aber ich kann Ihnen das auch als Beispiel sagen. Dann nehmen wir mal an, es gibt einen Gott, der versteckt sich am Ende des Universums. Ja, wie willst du ihn denn sehen können? Und wenn du deine Augen aufmachst, dann schlüpft er vielleicht gerade hinter den Alpha Centauri. Ja, und wie willst du ihn dann sehen? Also an sich ist das ja eine sehr, sehr platte Argumentation, nur das existiert, was ich sehe, aber es gibt Leute, die vertreten die. Jetzt muss man natürlich lieb und nett mit denen sein, nicht so böse, wie ich das jetzt bin. Dann würde ich eben einfach mal ein Beispiel erzählen. Also in der Argumentation ist auch ganz wichtig, nicht nur, dass ihr sagt, du bist falsch, das beleidigt den anderen, der fühlt sich angegriffen, das ist gar nicht gut, sondern eher, du erzählst mal eine Beispielgeschichte. So wie ich das jetzt gesagt habe mit Gott, also nehmen wir an, er wäre am Ende des Universums, ja, wie willst du ihn dann sehen können? Oder nehmen wir einfach Gott an, Gott hat irgendeine Substanz, die für unsere Augen nicht sichtbar ist. Wie zum Beispiel Ultraschall. Ja, wie können wir ihn dann feststellen? Ja, können wir sagen, ja, dann haben wir Ultraschallapparat. Ja, aber es gibt doch noch eine ganze Menge Sachen, die haben wir noch nie entdeckt. Also, was mit denen, wenn er darin ist? Oder selbst einfach, wenn er sich eben irgendwo irgendwie versteckt oder im anderen Universum ist oder sonst was gerade, dann können wir ihn ja gar nicht wahrnehmen. Also, das ist eine relativ einfache Sache. Gibt es noch ein paar kompliziertere? Also, fordert mich ja noch ein bisschen mehr heraus, also etwas komplizierter. Hier war doch eine Meldung. Genau, das kann man durchaus sagen. Ich würde mit dem Wind vorsichtig sein, weil der Wind da, das ist ja so, man kann die direkten Dinge davon sehen, aber Wind kann man ja immerhin stärker noch untersuchen. Nicht? Also das heißt, eben mit dem Spüren und also physikalisch und so weiter. Aber man kann das auch nehmen. Man kann das erstmal nehmen, aber wenn jemand nicht drauf einsteigt, dann bleibt nicht lange an dem Beispiel hängen, dann nehmt einfach ein anderes Beispiel. Weil letztendlich müssen wir daran achten, nicht unser Beispiel ist das Wichtige, sondern der Grundgedanke, der dahinter steht. Also Christen machen auch häufig den Fall, sie versuchen ihr Beispiel dann zu verteidigen. Und das stimmt ja doch, und das ist ja doch wahr, wenn das Beispiel nicht einleuchtend ist, dann lasst es einfach weg und dann sucht ein anderes Beispiel, was für den anderen plausibel ist. Denn letztendlich, der andere muss überzeugt werden und nicht ihr. Und deshalb sucht ein Beispiel, was für den anderen einleuchtet. Und wenn er eures eben nicht einleuchtet, nehmt ein anderes. Die Aussage ist das Wichtige, nicht das Beispiel. Aber jetzt habt ihr noch ein gutes Argument gegen Gott. Genau, ist ein ganz häufiges Argument. Und hier muss ich auch wieder sagen, das ist ein häufiges Argument, aber letztendlich ist es gar kein Argument. Weil das Leiden in der Welt sagt über die Existenz Gottes gar nichts aus. Ganz einfach, ich könnte doch sagen, ja, dann gibt es vielleicht einen Gott, der freut sich daran, dass die Leute leiden. Ja, dann wäre das so ein Beweis dafür, dass es diesen Gott gibt. Das Leiden der Welt, oder? Also wir müssen als Christen auch ein bisschen flexibler werden. Wir müssen nicht versuchen, alles von vornherein beweisen zu wollen. Viele Christen scheuen vor so einem Argument zurück. Warum? Weil sie jetzt gleich alles auf einmal beweisen wollen. Sie wollen die Wahrheit der Bibel beweisen und die Wahrheit des christlichen Glaubens und was weiß ich, die Liebe Gottes und die Wahrheit des Sündentodes, also des Todes Jesu und so. Nein, es geht ja erstmal die Frage, ob es Gott gibt und noch gar nicht welchen Gott. Wenn einer sagt, es gibt gar keinen Gott, ja, dann müsst ihr ein bisschen flexibel sein. Ihm zum Beispiel so antworten, warum nicht ein Gott, der das Leid einfach zulässt oder der es sogar macht oder dem es egal ist, der einfach nur zuschaut. Das wäre doch möglich. Denn wenn wir beweisen wollen, dass es einen Gott gibt, dann wollen wir ja noch nicht beweisen, dass es der Bibel oder der von dem oder dem ist. Das kommt ja nachher. Wenn ihr zu viel auf einmal beweisen wollt, erreicht ihr hinterher nichts. Deshalb, ihr müsst immer ganz genau überlegen, worum geht es in der Frage. Und wenn ihr das erstmal geklärt habt, dass die Leute glauben, es gibt einen Gott, dann könnt ihr als nächstes darüber sprechen, ja, wer ist denn jetzt der richtige Gott? Welche Eigenschaften hat der? Aber wenn ihr das alles miteinander beweisen wollt, erreicht ihr hinterher nichts. Bei jemandem, der wirklich intellektuell ist. Also bei Leuten, die nur so oberflächlich diskutieren, die schon nach 2 Minuten mit ihrer Diskussion am Ende sind, ja, da ist das kein echtes apologetisches Problem. Da könnt ihr schnell mal zum evangelistischen Gespräch übergehen. Nachdem ihr da 5 Antworten gegeben habt, ist das dann vorbei. Aber bei Leuten, die wirklich darüber nachdenken, da muss man die Sache schon ein bisschen gründlicher machen. Ja, also noch ein tolles Argument. Also ich bin immer noch auf der Suche nach den überzeugenden Superargumenten gegen Gott. Ja, okay. Und jetzt wieder, ist das ein Argument gegen die Existenz Gottes? Ja. Das wäre durchaus eine sinnvolle Möglichkeit, aber wenn es sich um apologetisches Gespräch handelt, dann lasst euch nicht zu sehr von dem anderen diktieren, dass ihr ein schlechtes Gefühl bekommt. Was hat denn damit, wenn wir alle als Christen wie die Schweine leben würden? Was hat das damit zu tun, ob Gott existiert oder nicht? Erstmal könnte es doch einen Gott geben, dem ist egal, was die Christen glauben. Vielleicht ist ja Allah wäre der Richtige. Ja, dann ist doch egal, was die Christen tun. Es ist ja nur richtig, dass die Christen alle falsch leben. Also wir müssen immer wieder begreifen, dass es eben da, wo manche Christen Angst haben, sie denken, sie müssen alles auf einmal beweisen. Die Wahrheit der Bibel und die Wahrheit der Liebe Gottes und die Wahrheit des Christentums und unserer Gemeinde und so. Nicht zu viel. Wenn ihr zu viel beweisen wollt, schafft ihr gar nichts. Und genauso hier lassen wir uns diktieren, ein Maßstab für die Existenz Gottes ist, ob ich vorbildlich lebe. Ja, wieso denn? Dann akzeptiert er ja schon den christlichen Glauben. Dann geht es gar nicht mehr darum, gibt es Gott oder nicht, sondern ist der christliche Glaube der richtige oder nicht. Und das muss ich meinem Gesprächspartner deutlich machen. Aha, dann bist du also schon der Überzeugung, dass es nur einen christlichen Gott geben könnte und gar keinen anderen. Wenn er sagt, es gibt gar keinen Gott, dann meint er, es gibt keinen muslimischen, keinen buddhistischen, keinen schamanistischen, gar keinen. Aber dass er schon das auf das Christentum bezieht, ist eine sehr starke Einengung. Deshalb lasst euch da nicht zu schnell in die Ecke drängen, nicht zu schnell zu Aussagen treiben, die wir hinterher gar nicht halten können. Selbst wenn es um den christlichen Gott ginge, selbst wenn alle Christen schlecht leben würden, was sagt das irgendwie aus über die Existenz eines christlichen, biblischen Gottes? Ja, gar nichts. Warum ist Gott verantwortlich dafür, wie ich lebe? Das hat höchstens mit meiner Glaubwürdigkeit zu tun, aber nicht mit der Existenz Gottes. Also wir müssen Argumente voneinander trennen lernen. Weil wenn wir, wenn wir zu viel beweisen wollen, erreichen wir nichts dabei. Und ob ein Christ gut oder schlecht lebt, sagt über die Existenz Gottes rein gar nichts aus. Es sagt höchstens etwas über die Glaubwürdigkeit dieses Christen aus, aber nicht mehr. Also meinetwegen, nehmen wir mal an, einfaches Beispiel. Nehmen wir mal an, du hast jetzt einen katholischen Priester. Und dieser katholische Priester, der sagt, ich glaube nicht an Gott. Und dann wäre deine Schlussfolgerung, es gibt keinen Papst. Ja, genauso logisch ist es zu sagen, da ist ein Christ, der lebt nicht, wie er leben soll, also gibt es keinen Gott. Ja, wie logisch ist die Argumentation? Ja, dann müssen wir sagen, einfach dieser Priester, der ist halt mies. Aber das hat doch nichts damit zu tun, ob es einen Papst gibt oder nicht. Und wenn ein Christ sich falsch verhält, oder selbst wenn 10 Christen sich falsch verhalten, oder 100, ja, dann sind es halt Christen, die sich mies verhalten, aber der Existenz Gottes sagt es nichts. Genauso wenig, wie ein mieser Katholik etwas über die Existenz des Papstes aussagt. Nicht? Also versuchen, genau zu erkennen, wo ist das Argument, genau zu erkennen, wo ist die Unlogik des Argumentes, dann können wir das widerlegen. Wenn wir zu sehr uns da beeinflussen lassen, klappt es nicht. Also, erster Punkt zu erfragen, wo ist genau das Problem. Zweiter Punkt, logisch zu zeigen, wo sind die Schwierigkeiten dieser Argumentation? Also warum ist diese Argumentation, die der andere uns nennt, falsch? Drittens, jetzt müssen wir eine Alternative bieten. Zu sagen, okay, du hast keine gute Lösung für die Frage, ich habe aber eine gute Lösung. Denn erst jetzt ist unser Gesprächspartner bereit, überhaupt eine Alternative zu hören. Wenn er nämlich merkt, oh, meine Lösung für das Problem ist ja gar nicht so toll, dann ist er bereit, eine Alternative zu hören. Solange jemand meint, alles in der Tasche zu haben, für alles eine Antwort zu haben, wofür braucht er euch? Ihr seid nur nervig. Ihr kommt da und ihr wollt ihm was erklären, was er schon lange weiß. Also das heißt, ihr müsst erstmal eine Notwendigkeit, eine Offenheit für eine Frage erzeugen. Und das ist erst da, wenn ihr ihm gezeigt habt, seine Antwort ist eben nicht so toll. Also meinetwegen mit einem überzeugten Evolutionisten zu diskutieren, sagen, aber in der Bibel steht, bringt gar nichts, ganz und gar nichts. Wenn der nicht erst gemerkt hat, dass die Evolutionstheorie eben nicht so toll ist, und zwar mit sachlichen Argumenten, sondern dann ist er gar nicht offen überhaupt für eine Schöpfungsidee. Das ist ihm so absurd. Ich habe doch eine Antwort. Was will ich denn damit, was der mir sagt? Also das heißt, es muss erstmal deutlich werden, diese Antwort, die taugt eben nichts. Und wir wissen als Christen tatsächlich, diese Antworten taugen relativ wenig. Auch rein logisch, nicht nur überheblich, sondern rein logisch taugen die nichts. Und dann die Alternative. Und dann am Ende, da haben wir gezeigt, also deine Argumente sind nicht so toll, meine Argumente, da spricht aber ziemlich viel dafür. Und dann kommt am Ende, müssen wir den Sack zubinden und sagen, also jetzt musst du dich aber entscheiden. Also nicht entscheiden gleich für den Glauben, sondern erstmal entscheiden, ja, denkst du, gibt es einen Gott oder gibt es keinen? Also deine Argumente haben wir gehört, die waren aber nicht sehr gut. Meine Argumente für Gott sind vielleicht auch nicht hundertprozentig, aber immerhin, da spricht doch einiges dafür. Was denkst du denn jetzt? Und hier würde ich den anderen dann gehen lassen und sagen, sprechen wir vielleicht mal ein paar Tage weiter. Denn ihr müsst immer davon ausgehen, wenn einer seine Meinung ändert, dann muss er seinen Stolz begraben. Und das fällt euch ganz schwer. Und wenn ihr jemanden sofort nach dem Gespräch herausfordert, was denkst du jetzt? Ich kann euch garantieren, 90% der Leute bleiben bei ihrer alten Meinung. Also nagelt sie nicht fest, sondern sagt ihnen, jetzt musst du für dich entscheiden. Und wenn er da mal in der Ruhe oder sie in der Ruhe darüber nachgedacht hat, fällt es ihnen viel einfacher zu sagen, ach, ich bin doch selbst auf die Idee gekommen. Jetzt sehe ich das ein. Viel einfacher, als wenn derjenige das uns zuliebe tut. Denn ihr müsst immer daran denken, es kommt ja nicht darauf an, dass ihr als die großen Apologeten dasteht, sondern wichtig ist, dass der andere es einsieht. Und wenn er es einsieht, weil er meint, er ist selbst drauf gekommen, auch okay, ist doch super. Also deshalb, ihr müsst im apologetischen Gespräch immer darauf achten, versucht Argumente so zu nennen, dass sie für den anderen akzeptabel sind. Dass er hinterher meint, ich sehe das ein. So wie ich vorhin gesagt habe, mit Beispielgeschichten, dann sieht er ein, oh, genau so ist es. Oder mit Fragen, wo ich sage, ja, könnte es nicht so und so sein oder ist nicht da und da ein Problem. Und der andere kennt, okay, da ist ein Problem. Das ist ganz anders, als wenn ich sage, du bist aber dumm. Ne? Weil die normale Reaktion ist, hey, lass mich doch in Ruhe, was willst du von mir? Aber wenn ich dem durch Fragen kann man immer stellen. Der andere gibt Antworten darauf oder er merkt irgendwie, ich habe jetzt keine mehr. Und dann kannst du ein bisschen weiterführen. Naja, also das ist jetzt auch nur eine kurze Einführung, apologetische Gesprächsführung. Aber ich hoffe, ihr merkt dabei, sehr, sehr wichtig, und zwar nicht zu unterschätzen, ich betone das nochmal, nicht zu unterschätzen, ist allein der Aufbau eines Gesprächs. Wenn du das Gespräch falsch aufbaust, hast du verloren mit den besten Argumenten. Weil du den Leuten die guten Argumente sagst und die sind gar nicht bereit dafür zu hören. Die meinen, die Sache alle sicher in der Hand zu haben, die brauchen das gar nicht. Und dann bringt das nichts. So, und an dieser Stelle will ich jetzt noch ein paar positive und negative Argumente nennen, und zwar einfach auf Fragen eingehen, die ihr habt. Weil sonst könnte ich hier jetzt noch zig andere Beispiele nehmen, wenn ihr sagt, ach, der Atheismus interessiert mich gar nicht, dann nennt irgendwelche anderen Sachen. Ihr stellt jetzt Fragen, die ihr irgendwo mal gehört habt, und ich will euch ein paar Tipps geben, wie könnt ihr genau in dieser Situation argumentieren. Okay, bitte. Also das ist eine typische Argumentation, auch die es häufiger gibt, in abgewandelter Form, da und dort noch. Normalerweise, Christen reagieren jetzt so und fühlen sich provoziert und sagen erstmal nein. Das ist vollkommen falsch. Ich würde ja darauf reagieren und sagen, ja klar habe ich Angst vor dem Tod. Hast du gar keine Angst vor dem Tod? Aber dann würde ich als nächstes die Frage stellen, wenn ich Angst vor dem Tod habe, was sagt das darüber aus, ob es nach dem Tod weitergeht oder nicht? Das ist doch gar kein Zusammenhang. Also das heißt, da könnte ja einer sagen, du hast Hunger und deshalb fantasierst du, dass es was zu essen gibt. Das wäre genau dieselbe Argumentation, oder? Da sagt einer, ich habe Angst und deshalb kann es nach dem Tod nichts geben. Wo ist da die Logik? Ist so gar nicht logisch. Ja, ich habe Angst vor dem Tod, wie die meisten anderen Menschen auch. Besonders wenn es sehr nah dran geht, dann ist die Angst umso größer. Wenn es weiter weg ist, ist sie noch geringer. Aber das sagt doch gar nichts darüber aus, wenn ich eine Angst habe, ob es nachher was gibt oder nicht. Genauso wenig wie mein Hunger erstmal was darüber aussagt, ob es was zu essen gibt oder nicht. Nicht? Also wir lassen uns zu leicht provozieren, so in die Defensive zu drängen, jetzt langsam zu sagen, nein, ich tue das ja nicht nur aus dem und dem Grund. Erstmal den Leuten zeigen, ist ihre Argumentation sinnvoll oder nicht. Und an sich ist dieses Argument ziemlich wenig sinnvoll. Denn das, was die Person uns vorwirft, erstmal stimmt es tatsächlich, alle haben Angst vor dem Tod, alle, die ich kenne. Und das sagt aber nichts darüber aus, warum ich daran glaube. So wäre meine Vorgehensweise. Und dann müssen wir natürlich sehen, was der andere, wie er dann darauf reagiert, wie es dann weitergeht. Aber apologetische Gespräche können sich ja in alle möglichen Richtungen entwickeln, das kann man vorher nicht voraussehen, das liegt ja an unserem Gesprächspartner. Aber hier wieder an diesem Beispiel, ich hoffe, ihr merkt deutlich, ihr dürft euch nicht zu schnell provozieren lassen oder zu schnell zu einer Antwort verleiten lassen, die eigentlich christlich ja gar nicht passt, obwohl es jetzt so aussieht, als ob ihr sonst als die Dummen dasteht. Ja, anderes Beispiel. Mhm. Da würde ich ihm zustimmen, würde ich erstmal sagen, ja, wahrscheinlich war das für mich schon ein Stück weit so, denn tatsächlich, ich bin ja in der christlichen Familie, habe schon sehr früh was gehört, aber dann würde ich ihm dann weiter die Frage stellen, ja, wie sind denn dann die ersten Deutschen zum Glauben gekommen? Ja, ist ja ganz klar, ich meine, die Germanen früher, die waren ja nicht schon immer Christen gewesen, ja, wieso sind die denn dann zum Glauben gekommen? Oder dann würde ich ihm die Frage stellen, vor 100 Jahren waren in Afrika gerade mal 7% der Leute gläubig. Und die anderen haben alle anderen Religionen gehabt. Die waren glücklich mit ihren Religionen. Heute ist es so, dass in je nach Ländern 30, 40, 50% der Leute sagen, ich bin überzeugt Christ. Obwohl die vorher eine andere Religion gehabt haben. Wieso machen die das denn dann so? Also das heißt, hier lange rum zu diskutieren, dass es gar keinen Einfluss hätte darauf, dass ich Christ geworden bin, weil ich in der christlichen Familie bin, das ist unsinnig. Natürlich spielt das eine Rolle. Aber das alleine darauf zu reduzieren zu wollen, das ist genauso unlogisch. Also, und ich könnte jetzt auch noch andere Beispiele nehmen. Dann könnte ich meinetwegen sagen, ja, ich bin jetzt gut in Mathematik oder so. Also ich war tatsächlich in der Schule dann gut in Mathematik. Da könnte ich jetzt sagen, das wäre jetzt allerdings hypothetisch, was nicht stimmt. Nehmen wir mal an, ich hätte jetzt einen Vater, der hätte auch Mathematiklehrer. Könnte ich sagen, ja, der war auch Mathematiklehrer, deshalb kann ich so gut rechnen. Ja, dann stimmt das, das hat sicherlich einen Faktor, aber ein anderer Faktor ist meinetwegen Begabung, ein anderer ist gut lernen, ein anderer hat Spaß daran. Also wir haben immer nur einen Faktor. Darüber hinaus könnte ich ihm dann das Beispiel sagen, dass es ja viele Leute gibt, die in christlichen Familien aufwachsen und deshalb trotzdem keine Christen werden. Das gibt es ja auch, das Gegenbeispiel. Also das heißt, das geht in die eine und andere Richtung total zu leugnen, dass es gar keinen Einfluss hätte. Das wäre verkehrt. Dann haben wir verloren, das stimmt ja auch nicht. Aber logisch gesehen sehen wir einmal die Leute, die gar keine Christen waren, auch aus einer total unchristlichen Umgebung kamen, die dann aus ganz anderen Gründen Christen werden, eben nicht, weil sie so erzogen sind. Das gibt es, und zwar massenhaft. Und umgekehrt gibt es die, die christlich sozialisiert sind, so nennt man das dann ja, und die dann trotzdem keine Christen geworden sind. Und das sind deutliche Argumente, die zeigen, dass diese These, die mein Gesprächspartner aufbringt, höchstens ein Teilgrund sein kann, aber nicht der alleinige und wahrscheinlich nicht mal der hauptsächliche. Darüber hinaus könnte ich ihm dann erzählen, wie ich zum Glauben gekommen bin. Und bei mir war es so gewesen, das ist natürlich eine individuelle Sache, dass ich gerade nicht glauben wollte, was meine Eltern gesagt haben, sondern dass ich mich dann intensiv mit anderen Religionen auseinandergesetzt habe, um zu sehen, was sagen die denn? Stimmt das, was die sagen? Und dann nach einer eigenen Auseinandersetzung dazu gekommen bin, ich finde das, was ich in der Bibel finde, viel glaubwürdiger. Das wäre jetzt aber mein persönliches, das kann ja nicht jeder erzählen, weil sonst wäre es vielleicht gelogen, wenn es bei dir nicht so wäre. Aber so würde ich jetzt damit versuchen umzugehen. Wie es jetzt dann weitergeht, das kommt darauf an, wie mein Gesprächspartner reagiert. Ja, noch Fragen? Also stellt ruhig richtig kritische, böse Fragen dabei. Das ist eine besondere Herausforderung. Dann besser, ihr stellt sie hier, als ihr lauft mit den Gedanken im Kopf herum oder ihr findet keine Antwort für euren Gesprächspartner. Also nennt die ruhig. War da eine Meldung? Oh ja, bitte. Also erstmal würde ich dem anderen gratulieren, würde sagen, toll, dass du mit deinem Problem gut fertig wärst. Und dann würde ich sagen, ich werde mit meinem nicht fertig. Deshalb bin ich ja froh, dass Gott mir dabei hilft. Das würde ich erstmal sagen. Zweitens würde ich sagen, woher weißt du denn, dass Gott nur für Problemlösung da ist? Und dann wäre der andere herausgefordert. Und der hätte natürlich kein gutes Argument, dass er mir sagt, Gott ist nur für Problemlösung da. Dann als drittes würde ich die Frage stellen, das Problem, was Gott nennt, ist ja eins, was nach dem Tod geregelt wird. Das ist ja die Hauptjob Gottes, ne? Also zu regeln, was nach dem Tod kommt. Und dann würde ich ihm fragen, ja, wie regelst du denn deine Probleme nach dem Tod ohne Gott? Und plötzlich wäre dann die Frage, kommen wir auf eine ganz andere Frage, nämlich gibt es nach dem Tod überhaupt was? Und dann müsste der andere mir belegen, dass es nach dem Tod nichts gibt, was er natürlich nicht kann. Und dann sage ich ihm, das ist das Wesentliche, warum ich mich Gott kümmere. Also in meinem Leben ist Gott nicht in erster Linie dafür da, dass er mir hilft, dass ich genug Geld habe, dass ich genug Trost habe, viele Freunde habe, das ist ja alles ganz nett und gut. Aber das ist ja auch nach der Bibel nicht die Hauptaufgabe Gottes, nicht? So eine Hauptaufgabe Gottes ist ja, mein Problem mit Gott zu lösen. Und dieses Problem hat der andere ja auch, wenn die Bibel stimmt. Und dann wäre meine Frage, ja, wie löst du das denn dann? Also das, was dahinter steht, ist ja häufig genau der falsche Eindruck, den Christen auch erwecken. Christen erwecken häufig den Eindruck, komm zu Jesus, dann sind alle deine Probleme gelöst. Was hier erstmal vollkommener Quatsch ist, auch gar nicht stimmt. Ich kenne keinen Christen, dessen Probleme alle gelöst sind, weil er Christ geworden ist. Manche haben sogar noch größere Probleme, weil sie Christen geworden sind. Zum Beispiel sind verfolgt, umgebracht worden, wären sie nicht, wenn sie keine Christen geworden wären. Also deshalb, ich glaube nicht, dass das das Primäre ist, sondern das Wichtige in der Bibel ist ja, unser Problem mit Gott ist gelöst. Und dass nebenbei Gott so freundlich ist, dass er sich auch noch mal um unsere kleineren Schwierigkeiten kümmert, ab und zu, ist ja ganz nett, aber das ist nicht die Hauptsache. Und hier könnte ich dann fragen, wie gehst du damit um? Aber jetzt einzugestehen, dass ich keine Probleme habe, warum? Letztendlich kann ich euch garantieren, die meisten Leute haben ja Probleme. Und ich kann euch garantieren, die meisten Leute, die so etwas sagen, haben ja auch Probleme. Nur müsst ihr generell davon ausgehen, wir leben in einer Zeit, in der es darum geht, nach außen mehr Schein als Sein. Die meisten Leute geben keine Probleme zu, bis sie sich einen Strick nehmen und sich erhängen. Und dann sagen sie, ich habe immer noch keine Probleme. Ist wirklich so. Ich habe mit Leuten zusammengearbeitet im Behindertenheim. Da habe ich mit einem Mann gearbeitet, der war dann eben da verheiratet und immer gesagt, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Und eines Morgens kam er so, meine Frau hat mich verlassen. Ja, meint ihr, die Frau hat ihn ganz plötzlich verlassen? Da waren monatelange Krisen vorher, aber keiner gibt es zu. Warum? Dann bist du ja schwach. Und schwach in der Gesellschaft zu sein, hast du fertig gemacht. Und ich kann euch garantieren, alle Leute haben Probleme. Und die können nicht alle lösen. Es gibt ein paar Leute, die stehen erstmal ganz gut da, aber das kann ich den anderen ja nicht sagen. Deshalb kann ich nur fragen, ja, wie gehst du damit um und wie ist das Hauptproblem und gibt es nach dem Tod was und wie kannst du das denn regeln? Oder einfach eingestehen, ja, ich brauche jemanden, der mir hilft. Das ist doch gut. Ist doch kein Problem. Ist auch, wir sollten uns da nicht unseren Stolz was einbilden, dass wir niemanden brauchen. Und ich bin überzeugt, die meisten Leute brauchen das auch. Und wenn er sich das jetzt nicht eingesteht, dann lass ihn warten. Gott hat Zeit. Spätestens in 5 Jahren, spätestens in 10 Jahren merkt er, alleine kommt er doch nicht mit allem zurecht. Und dann hat er noch vielleicht im Kopf, was du gesagt hast. Und eben diese Herausforderung, wie ist denn da mit der Frage, wenn es Gott gibt, wie ist es mit der Frage nach dem Tod? Und da hat natürlich einer ohne Gott gar keine Antwort drauf, ist ja klar. Und dann kann man darüber diskutieren, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und dann sagt er, nee, gibt es nicht. Dann sage ich, ja, dann beweis mir das mal oder sag mir mal, warum gibt es denn kein Leben nach dem Tod? Und dann nehme ich ihm ein paar Argumente, warum es denn ein Leben nach dem Tod geben könnte. Versuche ihn da erstmal zu einer Entscheidung herauszufordern. Und wenn er mal akzeptiert hat, es gibt das nach dem Tod, ja, dann ist wieder ganz neu die Frage relevant, ja, dann brauchst du ja doch Gott. Jetzt war hier irgendeine Meldung, ja. Hier gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, darauf zu antworten. Das kommt immer darauf an, mit was für Gesprächspartner ich zu tun habe. Also den muss ich jetzt ein bisschen kennen dabei, um eine Antwort zu geben. Also eine Antwort wäre, wenn er sich zum Beispiel mit Naturwissenschaft auskennt, zu sagen, hier sind wir genau an derselben Grenze, die die Naturwissenschaft hat, mit dem Urknall. Denn die Naturwissenschaft sagt, dass alle Naturgesetze, die wir kennen und auch die Zeit, die wir heute messen, ist in dem Moment des Urknalls entstanden. Was vorher ist, das ist einfach für uns nicht fassbar, das ist nichts oder alles oder Ewigkeit, weil es eben keine Zeit gab. Denn nach Albert Einstein wissen wir, dass Zeit abhängig ist von der Materie. Wo keine Materie ist, gibt es keine Zeit. Und das bedeutet, bevor Gott die Welt geschaffen hat, gab es nichts Materielles, weil Gott ja immateriell ist nach der Bibel, also gab es auch keine Zeit. Aber es gab etwas, nur wir können es nicht mit den Maßstäben unserer Zeit messen. Aber das wäre jetzt eine Antwort für jemanden, der naturwissenschaftlich sich mit solchen Sachen auskennt und beschäftigt dabei. Und das ist tatsächlich stimmig, also es ist so, also ihr könnt euch auseinandersetzen mit Urknall und so Theorie, das ist tatsächlich so und Relativitätstheorie, die genau das zeigt dabei, also das heißt, wir haben eigentlich gute Karten, auch naturwissenschaftlich, um so etwas dabei zu nennen. Und man könnte jetzt auch ganz einfach versuchen, anders zu argumentieren, zu sagen, ja, ich weiß auch nicht alles darüber, weil Gott nicht alles über sich gesagt hat. Das wäre einfach mal so ein bisschen Karten offenlegen. Wir müssen auch nicht auf alles eine Antwort haben. Nur, dann würde ich den anderen herausfordern, ja, wenn Gott nicht alles über sich gesagt hat, heißt es denn dann, dass es ihn nicht gibt? Oder kann ich erst an Gott glauben, wenn ich jede Frage beantwortet habe, obwohl er sie nicht sagt? Und da würde der andere hoffentlich darauf eingehen, dann zu sagen, ja okay, wenn du das jetzt nicht weißt, ist ja letztendlich auch kein Problem oder du kommst auf eine andere Frage zu sprechen. Also dieses Naturwissenschaftliche oder auch dieses zu sagen, ja Gott sagt nicht alles über sich. Also wir dürfen auch nicht den Eindruck erwecken, auf alles immer eine Antwort zu haben, denn letztendlich sind wir bei Fragen nach Gott ja entweder auf eine Logik angewiesen oder wir sind angewiesen auf das, was Gott über sich selbst gesagt hat. Aber Gott über sich selbst hat eben nicht gesagt, wo er herkommt, außer dass er sagt, er war schon immer da. Wenn einer jetzt sich aber ärgert und sagt, ja, aber dann glaube ich das alles ja nicht, dann könnten wir ihm genauso die Frage stellen, jetzt wieder ein bisschen, weil wir in dem Bereich sind, wie ist die Erde entstanden, ja, kannst du mir denn eine Antwort geben, entweder was vor dem Urknall war oder was ganz am Anfang war, und wenn er ehrlich ist, muss er sagen, nee, das weiß er auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, okay, wenn du das nicht weißt, dann stimmt das ja auch alles nicht, dieses Modell. Also dann sind wir wieder auf derselben Stufe. Das heißt, er hat eine bestimmte Erkenntnisgrenze, über die er nicht hinausgehen kann, entweder als Philosoph oder als Naturwissenschaftler. Und ich habe auch eine Erkenntnisgrenze. Das liegt nicht daran, ob die Sache richtig oder falsch ist. Es liegt einfach bloß daran, dass ich keine Möglichkeit habe, hinter diese Grenze zurückzugehen. Das wäre eine Möglichkeit, die man versuchen könnte, um dann zu sehen, wie reagiert der andere darauf. Ich weiß nicht, habt ihr dann noch länger darüber gesprochen, dass der andere, weil ich würde jetzt auch so vorgehen, wie ich es vorhin gesagt habe, ich würde nachfragen, ja, wieso ist das für dich ein Problem? Oder warum genau interessiert dich das? Oder so etwas, nicht? Und dann versuchen zu hören, was sagt er darauf und dann möglichst detailliert auf die Argumente des anderen einzugehen. Okay. Ja, und manchmal muss man relativ spontan reagieren und umso mehr ihr euch mit solchen Fragen auseinandergesetzt habt, umso eher könnt ihr spontan reagieren, weil ihr das schon mal durchdacht habt. Und dann manchmal braucht es bloß entweder eine Frage, die den anderen zum Nachdenken bringt, meinetwegen eben solche Frage hier, ja, wie ist das denn mit dem Urknall, weißt du, was davor war? Und dann merkt der andere, oh, weiß ich ja auch nicht, also hier wäre eine Pattsituation. Weil je nachdem, wie viel Zeit wir haben, können wir unsere Argumentation gründlicher aufbauen oder einfach bloß mal so Gedankensplitter weitergeben, die den anderen zum Nachdenken anreizen. Und denkt auch bei den Gedankensplittern daran, die müssen nicht alle von vornherein fromm sein, sondern die erste Phase besteht ja darin, dem anderen zu zeigen, seine Argumentation, die scheinbar sicher gegen Gott spricht, die ist nicht so sinnvoll. Und wenn ihr da mal die Gelegenheit gehabt habt, mit drüber zu sprechen, dann sind sie eher offen, auch mal euch anzuhören. Okay, noch was anderes? Ja, also erstmal würde ich sagen, es muss ja nach dem Tod kein Leben geben. Ich würde das auch so nicht behaupten, dass es das geben muss. Es ist nur die Frage, gibt es eins oder gibt es keins? Und das ist ja eine losgelöste davon. Nicht, ob es muss, sondern ob es das gibt. Das wäre jetzt eine neutrale Frage. Und da wäre die Frage, wie können wir das denn untersuchen, ob es ein Leben nach dem Tod gibt oder nicht? Also jetzt können die einen Leute sagen, also manche sagen sehr platt, ja, es ist ja noch keiner zurückgekommen. Nicht? Dann hast du es ganz einfach. Dann kannst du sagen, ja, tatsächlich ist aber schon jemand zurückgekommen. Jesus war nämlich 3 Tage lang tot und er ist zurückgekommen und er wurde nachher von 500 Leuten gesehen. Also eine relativ sichere Sache. Das wäre jetzt eine Variante, dann würde ich zurückfragen, ja, wo war der denn 3 Tage lang, wenn da sein Körper schon verwest ist? Und der fängt an, direkt nachdem alles tot ist, fängt es an mit der Verwesung. Das ist ganz normal. So in einem warmen Land wie Israel erst recht. Deshalb wurden die Leute meistens am selben Tag noch beerdigt, weil die Verwesung sehr schnell ging. Bitte? Selbst da in Israel geht das sehr schnell. Oder denkt dann, oder dann nimm einfach das andere Beispiel mit dem Lazarus. Da steht dann sogar schon, der stinkt schon. Geh da nicht rein, der stinkt schon. Also spätestens, wenn er stinkt, ist er ziemlich verwest. Ja. Ja, also ich sage ja auch noch nicht mit meiner Argumentation, dass es ein Beweis dafür ist, sondern was ich ja erstmal tue, ist nur die Position des anderen, der behauptet, dass es danach nichts gibt, die in Frage zu stellen. So wie ich euch ja gesagt habe, wie wir dann erstmal aufbauen müssen. Und wenn der mir noch andere Gründe genannt hat, dass es nach dem Tod nichts gibt und ich habe diese Argumente entkräftet, dann erst würde ich anfangen mit Argumenten, die möglicherweise dafür sprechen, die zu nennen. Weil erst dann ist der andere bereit. Wenn ich nämlich jetzt positive Argumente nenne, was tut der? Der tut nämlich genau das, was ich ja tun will. Er zerpflückt meine Argumente und sagt, ja, hier kann man das sehen, so kann man das sehen, so kann man das sehen. Und da ich euch ja von vornherein gesagt habe, wir können nie hundertprozentig beweisen. Immer ist irgendein Zweifel möglich. Weil es gibt nichts Unbezweifelbares in diesem Bereich. Deshalb müsst ihr zuerst einmal die Zweifel an der Position des anderen deutlich machen, zu sehen, du hast ja eigentlich gar kein gutes Argument, dass es eben nichts gibt, was nachher ist. Und dann, wenn ihr das getan habt, dann könnt ihr versuchen, positive Argumente zu nennen. Also ein positives Argument, das käme jetzt darauf an, was ich für einen Gesprächspartner habe. Habe ich zum Beispiel einen, der ist Esoteriker oder einen, der ist generell für Religionen offen, das gibt es ja auch wenn sie meinen, es gibt nichts nach dem Tod, dann könnte ich die Frage stellen und sagen, ja, woher kommt es denn, dass in allen Religionen die Leute fest davon überzeugt sind, dass es nach dem Tod was gibt? Zum Beispiel. Und das ist immerhin, da müsste man das irgendwie eine Erklärung dafür finden. Und der andere findet keine gute Erklärung, weil er kann jetzt zwar sagen, okay, in der Religion haben sie sich das so und so überlegt, aber warum generell gibt es denn gar keine einzige Religion, in der es nach dem Tod nichts gibt? ich würde mich jetzt sogar gar nicht scheuen, dann mal so Argumente zu nennen, die die Leute anführen, meinetwegen so mit Reinkarnation. Nicht? Da sagen sie ja bei dem Dalai Lama, da gibt es jetzt einen Little Buddha oder sowas, nicht? Also wie ein Little Buddha, und da, der erkennt hinterher irgendwelche Gegenstände wieder, die dann früher der Buddha da gehabt hat. Ja, wie erklärst du dir denn das? Oder wie erklärst du dir, dass Leute sich an frühere Leben erinnern? Ich sage ja gar nicht, dass ich das vertrete. Ich versuche den anderen jetzt erstmal in Schwierigkeiten zu bringen, dass er das erklärt, und meine Erklärung muss ich ihm ja nicht sagen. Und dann versuche ich, durch andere positive Argumente zu kommen. Beispielsweise die Frage, was ist denn überhaupt Leben? Und das ist natürlich eine philosophische, wie auch eine biologische. Und wir kommen sehr schnell darauf, dass er keine Antwort geben kann. Und hier würde ich den Unterschied sagen, dass es nachher etwas geben muss, hängt auch stark damit zusammen, dass Leben nämlich eigentlich etwas Immaterielles ist. Und bei dem Tod ist ja eigentlich nur, dass das Materielle verwest. Was passiert aber mit dem Immateriellen? Denn dass dieses Leben, und das heißt auch die Seele, immateriell ist, ist relativ offensichtlich. Denn jetzt hast du einen Menschen, der ist in diesem Moment lebendig und in dem anderen Moment ist er tot. Was hat sich materiell geändert? Die Chemikalien sind doch genau dieselben. Was hat sich verändert? Das Leben ist weg. Ja, aber was ist das Leben? Es ist scheinbar nichts Materielles. Wir sehen ganz eindeutig, hier ist Leben, da ist Tod. Also muss das, was Leben ausmacht, oder was wir als Seele empfinden, muss immateriell sein, in irgendeiner Weise. Als Software, als Information, als sonst irgendetwas. Aber es ist immateriell und es ist in dem Moment weg, scheinbar. Und wenn wir schon erklärt haben, dass es das Leben oder die Seele etwas Immaterielles ist, dann ist es viel leichter, davon auszugehen, dass da eben auch noch etwas ist, wenn das Materielle stirbt. Weil ja das menschliche Sterben sagt nur über den materiellen Teil was aus, nicht über den immateriellen. Das wäre eine weitere Methode, wie wir dann versuchen können, weiter ins Gespräch zu kommen. Aber tut das erst, nachdem ihr dem anderen die Argumente entlockt habt, warum er meint, dass es nach dem Tod nichts gibt. Denn wenn ihr dem nicht das widerlegt habt, dann wird er erst aber nur herumkritisieren an euren und ihr kommt nicht weiter. Ja. Ja. Nein, noch nicht dann. Dann muss ich zuerst einmal deutlich machen, ich muss erstmal den anderen fragen, dann ist für die Sache also offen. Dann müsste ich auch die Frage stellen, wärst du denn bereit zu akzeptieren, dass es nachher etwas gibt, wenn ich dir plausible Argumente gebe? Also ich muss erstmal das Terrain sondieren, weil sonst am Ende wird er sich dann darauf berufen und sagen, ja, du hast jetzt kein gutes Argument, also gibt es nachher nichts. Nein, das darf er nie machen. Dann darf er höchstens sagen, ich bin jetzt in der Unsicherheit, bis am Ende vielleicht gibt es etwas, vielleicht gibt es nichts. Wenn jemand auftritt, mit dem es gibt nachher nichts, das ist eine festgelegte Position. Am Ende müsste er zumindest dazu kommen, es gibt gute Argumente dafür und dagegen, es ist unsicher. Also, wenn es unsicher ist, dann müsste ich mich aber bemühen, noch länger danach zu suchen. Denn die meisten Menschen, denen wir begegnen, die ziehen sich so auf eine bequeme Ruhebank zurück, sagen, es ist ja nicht gelöst, also tue ich mal so, als ob es nichts gäbe. Ja halt, warum tust du denn so, als ob es nichts gäbe? Wenn du es nicht weißt, dann ist es ja ein riesiges Risiko. Wenn es nämlich etwas gibt, dann müsstest du ja ganz anders leben. Also das müssen den Leuten auch deutlich werden. Deshalb nicht zu schnell auf diese Argumente. Wir müssen ihnen deutlich machen, wenn du nicht weißt, warum, dann müsstest du ganz stark interessiert sein, das zu lösen, dieses Problem. Denn wenn es etwas gibt, dann müsstest du dir da überlegen, wo komme ich denn hin, wie komme ich da hin, was passiert. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, warte ich einfach ab, das kommt schon auf mich zu. Und dann müssen wir ihm sagen, ja, aber wenn irgendeine Religion recht hat, sei es Muslime, Buddhisten, Hindus oder sonst was, dann musst du jetzt auf der Erde Entscheidungen treffen, wie es dir nachher geht. Bei allen Religionen, nicht nur beim Christentum, bei allen. Also das sollte doch eine starke Motivation sein, sich dann näher damit beschäftigen. Das heißt, ich muss die Motivation steigern. Denn die meisten, wenn sie nur ein bisschen Geplänkel machen, dann komme ich nicht richtig weiter. Also das wäre so eine Möglichkeit dafür. Und jetzt könnte ich abwägen noch, was spricht denn noch weiterhin dafür, was spricht denn weiterhin dagegen, dass es eben nachher etwas gibt. Ich könnte auch Nahtodeserlebnisse mitnehmen. Da gibt es doch Leute, die sagen, ich war tot, da habe ich das und das erlebt. Spricht das nicht dafür, dass es nachher etwas gibt? Also jetzt will ich euch auch nicht sagen, ich glaube an die Nahtodeserlebnis, dass das real ist. Es kommt ja erstmal nicht darauf an. Lasst den anderen doch mal nachdenken und dass es da Argumente gibt. Wie toll die sind oder nicht, lügen dürft ihr nicht. Das ist ja vollkommen klar. Aber den anderen erstmal ein paar Nüsse zum Knacken zu geben, dass er darüber nachdenkt und ins Zweifeln kommt, ins Fragen kommt. Das ist doch super. Nehmt die Argumente, die ihr finden könnt. Die anderen Sachen klären wir ja später. Was da genau ist und wer oder recht hat, das kommt später. Aber nehmt erstmal die Argumente, die da drin liegen. Wenn er sagt, nee, glaube ich nicht, Nahtodeserlebnis, dann nehmt ein anderes Argument. Also ich denke da, wir müssen lernen, nicht von vornherein, ich sage es nochmal, alles beweisen zu wollen. Ein Punkt und darauf konzentrieren und da überlegen, was spricht möglicherweise dafür. Und dann den nächsten, wenn wir damit fertig sind. Ja. Zum Glück hängt ja gar keine Uhr. Ich habe nämlich gar keine Ahnung, wie spät es ist. Ist da noch eine Frage? Na kommt, ihr begegnet auch mal ein paar Leuten hier mit Fragen, oder? Ja, also hier wären wir zum Beispiel mal bei jemandem, der nicht in Frage stellt, dass es einen Gott gibt. Das müssen wir erstmal klären. Der auch nicht um die Frage hat, was nach dem Tod gibt. Das ist scheinbar jetzt irgendwie geregelt oder ist zumindest offen dafür. Sondern jemand, der nach den Religionen fragt. Da würde ich den anderen erstmal genauso nach meiner Vorgehensweise den anderen wieder fragen, ja, wie würdest du denn vorgehen, um das herauszufinden? Weil wenn ich jetzt von vornherein schon gleich für meine Sache argumentiere, dann versucht er nur da meine Argumentation irgendwas zu kritteln oder so. Also erstmal den anderen fragen. Weil der andere muss mich erstmal die Problematik begreifen, wie können wir denn, wenn eine der Religionen recht hat, das herausbekommen? Denn wenn der andere von mir erwartet, ich kann ihm jetzt eine mathematische Formel sagen und auf der mathematischen Formel steht x plus y geteilt durch so, Wurzel so und so, rauskommt Jesus. Das gibt es halt nicht. Das gibt es nicht, also da muss ich das deutlich machen. Also muss ich jetzt mit dem anderen erstmal fragen, wie machst du das denn? Und dann, wenn er Thesen nennt, dann frage ich dir entweder, zeige ich die Schwachpunkte oder ich versuche eine Alternative vorzustellen. Die Alternative, die ich vorstellen würde, ist so, wenn ich einen Gegenstand nicht direkt untersuchen kann, dann kann ich mehrere Ebenen machen. Ich kann zum Beispiel erstmal versuchen herauszufinden, ist der Religionsgründer glaubwürdig oder nicht? Ist ja vollkommen klar. Wenn es jetzt verschiedene Zeugenaussagen gibt, das ist ähnlich wie vor Gericht. Da hat jemand einen Unfall gesehen und der eine sagt, das ist wahr, der andere sagt, das ist wahr. Wenn du jetzt weißt, der eine Zeuge ist ein notorischer Lügner und Schwerverbrecher, war schon 10-mal wegen Meineid im Gefängnis, würdest du dem glauben oder nicht? Erstmal die Wahrscheinlichkeit gering. Es könnte ja eventuell sein, aber eher geringer. Also das heißt, wenn ich jetzt beim Religionsgründer zeigen könnte, das ist ein genereller Lügner, der sagt häufig die Unwahrheit, dann würde ich eher sagen, pass auf bei der Religion, das ist wahrscheinlich auch nicht so wahr. Das ist eine Sache. Also ich müsste überprüfen, welcher von den Religionsgründern ist glaubwürdig dabei. Und ein anderes Argument wäre, wenn es tatsächlich einer von denen recht hat, dann sollte der nach Möglichkeit das, was ich erlebe und wie ich die Welt erlebe und verstehe, sollte der gut interpretieren können, sodass es für mich plausibel ist, einsichtig ist, dass es in Einklang ist mit dem, wie ich die Welt erlebe. Also das heißt, das ist eine logische Art und Weise der Überprüfung. Dann könnte ich versuchen, eine historische Überprüfung zu machen, wenn in dieser Religion Dinge behauptet werden, von denen ich historisch weiß, dass sie falsch sind. Ist das eher etwas, was diese Religion als weniger wichtig, weniger glaubwürdig ansieht. Also das heißt, ich versuche ihm zu zeigen, es gibt jetzt Argumente, die kein hundertprozentigen Beweis sind, aber die deutlich machen, das ist eher wahrscheinlich, das stimmt eher oder das stimmt weniger. Und dann könnte ich jetzt verschiedene Argumente nennen, warum ich meine, dass der christliche Glaube den anderen historisch, logisch, von der Glaubwürdigkeit überlegen ist. Das jetzt zu tun, ist leider ein bisschen knapp. Dafür brauche ich dann normalerweise eine Stunde dafür, um dann einzelne Argumente zu nennen und die dann durchzugehen, zu begründen und so. Wie gesagt, das sind ja viele Einzelargumente. Jetzt kommt es darauf an, wie sehr hat der andere Zeit. Das merke ich ja im Gespräch. Ist der wirklich interessiert? Will der bloß eine platte Antwort? Will der eigentlich bloß mir ausweichen oder nicht? Wenn er wirklich interessiert ist, dann nimmt er sich auch Zeit und dann nenne ich ihm ein paar Argumente und denke, aus dem und dem und dem und dem Grund, glaube ich, ist der, also bin ich überzeugt, der christliche Glaube ist viel, viel wahrscheinlicher. Also wenn es einen Gott gibt und wenn dieser Gott Interesse hat, sich uns mitzuteilen, glaube ich, dass das, was in der Bibel steht, das, was wir da haben, ist viel, viel wahrscheinlicher als der Islam oder der Buddhismus oder der Hinduismus. Und am Ende würde ich ihn herausfordern und würde sagen, alle Religionen sagen, letztendlich wirst du das erst erfahren, wenn du dich darauf einlässt. Das heißt, der Buddhismus, Hinduismus, Islam, alle sagen das. Und genauso wie zum Beispiel bei der Liebe, meinetwegen, jetzt kannst du viele Argumente dafür sammeln, dass er dich liebt. Letztendlich erfahren wirst du es erst, wenn du in eine Beziehung reingehst. Also meinetwegen, wenn du jetzt ihn aus der Entfernung beobachtest und dann fragst du alle seine Freunde, ja, ist der denn nett und was ist denn das für ein Typ und so, da kannst du viele Argumente sammeln. Aber letztendlich mit der Liebe, das wird erst herauskommen, wenn ihr in eine Beziehung eingeht. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel, was ich jetzt anwenden könnte und sagen, genauso ist mit Gott, du kannst viele Argumente dafür und dagegen sammeln, dann ist die Wahrscheinlichkeit immer größer. Und irgendwann sagst du, ja, tatsächlich, ich glaube, der liebt mich und dann sagst du, also wollen wir uns befreunden und das ist ja immer diese Schwierigkeit, nicht? Wenn der eine schaut den anderen an, dann denke ich, ja, will der was von mir oder will das nicht und so, vielleicht denkt er sich ja gar nichts dabei und irgendwann nehme ich mir den Mut und sage, ja, komm, wollen wir nicht mal zusammen, was weiß ich, ein Eis essen gehen oder so, nicht? Und dann beim Eis essen gehen, ja, liebst du mich oder vielleicht nicht direkt und so, nicht? Oder ich liebe dich oder so und ja, man könnte ja fragen, liebst du mich? Und dann sage ich, ja, ich dich aber nicht. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Aber das wäre gemein. Ne? Ja, das wäre gemein. Aber auf jeden Fall so könnte man das machen mit der Sache mit Gott. Also einfach zu sagen, Argumente dafür. Und letztendlich musst du aber dich darauf einlassen, sonst wirst du die Sicherheit nie bekommen. Und das wäre ja genau das evangelistische Element wieder, zu sagen, also jetzt ja, entscheide dich und dann mach was draus. Aber Argumente jetzt für den christlichen Glauben sind zum Beispiel, aber ich nenne nur ein Beispiel, der christliche Glaube erklärt, die Welt sei Realität, die materielle Welt, wie ich sie habe. Hinduismus, Buddhismus oder auch Schamanismus und Konfuzianismus sagen, die Welt sei nur Illusion, nur Fantasie, nur Maya. Und jetzt kann ich dir die Frage stellen, ja, wie erlebst du die Welt schon als Kleinkind? Da stößt du dich an der Tischkante, ist die Tischkante real oder nicht? Ja, und da würde ich sagen, ja, das spricht doch viel mehr für die Glaubwürdigkeit dieser christlichen Variante als der buddhistisch-hinduistischen, weil die sagt, das ist nicht so, aber jeder erlebt das so, egal woher er kommt. Auch das buddhistische Kind stößt sich und hat hinterher eine blaue Fleck. Also so, das sind so Argumente. Und jetzt habe ich da mehrere Argumente natürlich, also die dann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, wenn es einen Gott gibt, dann stimmt das wahrscheinlich. Und wir müssen immer daran denken, wir werden keinen zwingen können zu glauben. Wir werden nur Denkbarrieren ausräumen können, wir werden Widerstände ausräumen können, wir können Leuten Wahrscheinlichkeiten erhöhen. Letztendlich müssen sie trotzdem noch sagen, ich will oder ich will nicht. Aber wir können es ihnen leichter machen. Und wir können ihnen deutlich machen, es sind nicht die intellektuellen Argumente, die dich abhalten, sondern letztendlich, wenn du das nicht tust, dann ist es dein Wille. Und das müssen sie sich eingestehen. Das ist das, was wir erreichen können. Zwingen? Nie. Aber diese Wahrscheinlichkeit erhöhen. Ja, also ich glaube, damit ich mir nicht alle Sympathien hier bei euch verscherze, muss ich jetzt doch zum Ende kommen, nicht? Obwohl ich das durchaus spannend fände, jetzt noch so ein paar richtig schwierige Fragen zu hören von euch. Also die Bibel ist alles falsch oder so oder was weiß ich noch. Ja, aber wenn ihr die nicht nennt, dann sind die vielleicht für euch alle geklärt oder ihr könnt die nochmal später beantworten. Also falls ihr nochmal solche Fragen habt, ihr könnt euch auch gerne an mich wenden, ihr könnt mir ein E-Mail schreiben, noch besser als anrufen, weil bei manchen E-Mails beantworte ich sie nicht, weil ich böse bin, sondern einfach, wenn ich keine Zeit habe dazu, aber Anruf ist dann noch besser. Also ruft mich an, wenn ihr schwierige Fragen habt, ich kann euch ein paar Tipps geben oder auf Bücher hinweisen. So ein paar kleine Bücherchen, die ich geschrieben habe, habe ich auch mitgebracht, da könnt ihr gerne reinschauen. Also eines ist hier zum Beispiel über die Frage mit der Evolution und der Schöpfung oder ein anderes über die apokryphen Evangelien, sind die wahr und wie ist die Bibel entstanden und solche Sachen dabei. Ihr könnt da hinten ein bisschen drin blättern, sind noch einige andere mit darin. Falls ihr eines von denen mitnehmen wollt, könnt ihr das tun. Und wenn ihr total pleite seid und ihr das unbedingt für euer Seelenheil braucht, nehmt sie auch so mit. Aber falls ihr nicht das total seid, dann werft irgendwas wie 3 Euro da hinein, ehe sie es mitnehmt. Und falls ihr noch Fragen habt, kommt jetzt gleich zu mir oder ruft an, schickt eine E-Mail oder sonst etwas. Also lauft nicht mit irgendwelchen Fragen einfach so weg oder denkt, wenn ich da keine Antwort habe, dann lasse ich das halt. Habt den Mut dazu. Es gibt für fast alle Fragen auch logische Ansätze, wie wir Leuten weiterhelfen können. Also, dann werde ich jetzt mal beten mit euch und bitten dazu aufzustehen.